geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen, Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz zu, ja, einer fast der letzten Folgen in diesem Jahr, kann man sagen. Insgesamt sind es nur noch 3 Episoden. Ich glaube tatsächlich 3, 4 Episoden, bevor es dann schon wieder reingeht ins neue Jahr. Aber wir haben noch den NBA Cup vor der Nase. Wir haben noch die Christmas Games vor der Nase. Und ich habe den Björn vor der Nase, der ist nämlich auch am Start. Was geht?
Was geht? Ja, wunderschönen guten Vormittag, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr uns gerade hört. Ja, und vor allem, apropos NBA Cup, du fliegst ja nach Vegas, was ja auch nochmal vor deiner Nase ist. Also das ist, glaube ich, das Geilste überhaupt.
Das stimmt, ja. Am Freitag geht es los, um 11.55 Uhr geht, glaube ich, hier mein Flieger. Ich fliege dann erstmal nach Denver, habe dort Gott sei Dank nur eine Stunde Aufenthalt. Eine Stunde 20. Ich hoffe, das reicht zum Umsteigen. Das war der erste Flug in meinem Leben, wo ich umsteigen muss. Habe ich noch nie gemacht.
Nein.
Ich bin Mr.
Du laberst.
Direct-Flug gibt's bei mir nur.
Und Alter, must be nice. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Direktflug hatte. Es ist immer Gabelflug bei mir über Paris oder Amsterdam. Neulich bin ich über Philly irgendwo hingeflogen. Also ich habe ständig Gabelflüge.
Auf was muss ich aufpassen, wenn ich umsteige? Ich habe bloß Handgepäckskoffer mit dabei. Also Koffer kann mir schon mal nicht abhanden kommen.
Ja, dann ehrlich gesagt auf gar nichts. Ich würde jetzt nur sagen, ich glaube, der Denver Flughafen ist relativ groß, also unterschätz nicht, wie lange du zu deinem Anschlussgate brauchst. Okay. Gerade wenn du bei großen Flughafen bist, also das gilt vor allem für Paris, wenn du da siehst, so, ah, cool, ich habe einen Overlap von 1 Stunde, 1,5 Stunden, das kann gut sein, dass du die komplette Zeit brauchst, um zu deinem Gate zu kommen. Das ist abartig, wie groß manche Flughäfen sind. Teilweise musst du mit einem eigenen Bus zu einem neuen Terminal fahren. Da dauert die Fahrt 10 Minuten. Also du musst wirklich einfach, kennst du diese Memes und diese Reels immer, wo so ein Typ ist am Flughafen und dann wird immer so gezeigt, dass er zu seinem Gate läuft, sich das anguckt und sagt, ja, mein Gate existiert, und erst dann geht er irgendwie was einkaufen so.
Stimmt,
und das mache ich auch immer, und das ist auch wirklich wichtig, weil teilweise wirst du mit dieser Gate-Aufteilung komplett zerstört und musst dann noch einen Zug nehmen, je nachdem halt, wie groß der Flughafen ist. Also geh erst direkt zu deinem Gate, guck, dass es da ist, und dann kümmere dich irgendwie um Verpflegung.
Ja. Selbst wenn es schief laufen sollte, bin ich ganz froh, dass mein Gabelflug halt schon in den USA ist. Also selbst wenn ich in Denver stranden sollte, dann wäre das jetzt nicht die Vollkatastrophe, wäre zwar jetzt auch nicht mega super geil, aber ich brauche ja nur eine Stunde, Stunde 20 von Denver nach Las Vegas. Ich find's immer noch krass, dass Las Vegas nicht direkt angeflogen wird. Ich habe nochmal geschaut, es gibt keine Direktflüge, weiß ich nicht, warum das so ist.
Aber nur aus München gibt's keine Direktflüge. Hast du auch mal Düsseldorf und so gecheckt oder Frankfurt?
Ich glaube, ich habe Frankfurt auch mal gecheckt, da gab's auch keine Direktflüge. Aber Las Vegas ist, glaube ich, auch nicht so der, ich glaube, der Flughafen ist auch nicht so groß. Also, ist ja auch vollkommen egal. Auf jeden Fall, am Freitag geht's rüber, dann am Samstag ist ja das Halbfinale, wo wir uns, glaube ich, alle drauf freuen. Jetzt ist erstmal für euch, wenn ihr den Pod hört, sind gerade die Viertelfinalpartien durch.
Genau.
Dann am Samstag.
Die ersten 2 Viertelfinalpartien, die anderen sind von Mittwoch auf Donnerstag.
Genau, das ist jetzt gerade eben sowieso wild. Heute Nacht war nur ein Spiel. Jetzt sind die beiden Viertelfinalpartien, genau. Und dann am Wochenende ist dann Halbfinale. Dann am Sonntag ist wieder ganz normal NBA. Und dann am Dienstag, es ist alles irgendwie wild. Björn und ich, wir sagen auch immer, wir verstehen nicht, warum am Samstag das Halbfinale ist. Und dann ist von Dienstag auf Mittwochnacht erst das Finale. Das ergibt so keinen Sinn.
Das ist kompletter Scheiß. Ich sag nach wie vor, wie es ist. Ich glaube, die haben einfach in Vegas die Arena nicht bekommen und wollten es aber auf Biegen und Brechen durchsetzen. Weil das ist so ein Wochenendevent eigentlich. Das ist so ein, wir spielen die Halbfinals am Freitag und dann das Finale am Sonntag. So sollte das Ding immer laufen. Jetzt kommen die mit Samstag und Dienstag. Das hat überhaupt keinen Vibe. Also das ist, würde ich nicht gern hinfliegen, Spaß.
Nee. Vielleicht treffe ich ja Luka Doncic oder so im Casino, weil der dann auch sagt, was mache ich 2 Tage hier? Verzocke ich halt ein bisschen.
Wenn du ins richtige Casino gehst, safe. Also da gibt es auf jeden Fall, es gibt ein Spielerhotel, das wird ziemlich teuer sein, das ist das Wynn Hotel, WYNN, glaube ich. Und da, wenn du da unterwegs bist, wenn irgendwelche NBA-Events sind, dann hast du da eigentlich immer die ganzen NBA-Leute drin. Aber da kosten dementsprechend natürlich auch die Zimmer. Aber vielleicht kommst du ins Casino rein und fragst Doncic, ob er um seinen Max spielen will.
Oh mein Gott. Dann
guckst du mal, ob du mit ein paar 100 Mio nach Hause kommst.
Mir reicht eigentlich schon ein monatlicher Paycheck. Das wäre für mich schon fein. Sag ich, Luca, wie sieht's aus? Komm, eine Runde Poker. Auf geht's. Ja, nee.
Ey,
also.
weil wir kurz bei dem Thema Geld sind, Empfehlung, falls du es noch nicht gesehen hast, die Doku der Wagner Bros ist online bei in der ZDF-Mediathek. Und das ist wirklich cool, weil das mehrfach sogar wirklich krassen Access zeigt zu den Vertragsverhandlungen von Mo und von Franz. Mhm. Und das ist so spannend, wie es da gar nicht darum geht unbedingt, dass die sagen, ey, ich will unbedingt 11 Millionen statt 8 Millionen oder so, sondern es geht denen voll krass um diesen Status als Spieler, den sie in der NBA haben. Und Mo sagt halt, und das ist halt so, so krass, wie nah die Doku da dran ist und wirklich diese Verhandlungen mitfilmt. Und dann sagt Mo auch die ganze Zeit so, ey, 7 Millionen Dollar, das ist unfassbar viel Geld für ein Jahr, aber für die Leistungen, die ich gebracht habe, muss ich eigentlich als NBA-Spieler auf 10 Millionen oder mehr sein. So, ja. Das passt sonst nicht, ne? Und das ist so interessant und so deep, und du siehst richtig auch, wie die das mitnimmt, obwohl sie natürlich keine finanziellen Sorgen haben, aber es sind halt Statusverträge auch. Das ist so spannend. Auf jeden Fall Empfehlung, ZDF-Mediathek, Wagner Bros Doku, 3 Teile, a 45 Minuten, covert die ganzen letzten 2 Jahre, ist sehr, sehr geil.
Ich habe bisher leider noch nicht reinschauen können, weil es ist erst gestern,
also
am Montag ist es erst online gekommen, und ich war gestern den ganzen Tag unterwegs. Ich habe aber genau diesen Ausschnitt von 1,5 Minuten, den sie auch als Promo verwendet haben, wo Mo eben auch gesagt hat, hey, das kann doch nicht sein, Mann. Ich habe hier voll das geile Jahr abgerissen.
Genau.
Und ich bin nur ein Jahr und 7 Millionen. Ja, am Ende waren es dann 2 Jahre und 16 Millionen hat er dann, glaube ich, bekommen,
genau,
oder?
Genau. Und dann gibt es das Gleiche nochmal am Ende der Doku, weil da sind die 2 Jahre dann vorbei und da verhandeln sie einen neuen Vertrag. Ja. Und also glaub, die Insights da drin, die filmen auch sehr, sehr intim, zum Beispiel nach Game 7 gegen die Cavs, wo Franz ja wirklich das schlechteste Spiel seiner Karriere hatte. Auch da sind sie voll deep dran. Das ist echt geil. Also
ist da ich werde dafür nicht Franz bezahlt. Dabei?
Ja,
also die
sind auch dabei. Ja,
okay,
ja, ja.
Boah, stark.
Aber,
ja, okay.
Ja, ist auch dabei. Und ich will das ganz kurz sagen, ich bekomme keine Werbung dafür. DBB oder ZDF hat mir nicht gesagt, ey, rede da mal drüber im Podcast.
Ja,
aber ja, leider. Nee, aber wenn solche Sachen sind und ich bekomme die mit und die sind wirklich geil, dann schaut euch die auch gerne mal for free einfach out, weil ich halt auch immer noch, und du ja genauso, wir sind auch einfach am Ende Fans von der Kultur und Fans vom Basketball an sich. Deswegen habe ich da jetzt kein Problem damit, da ein Shoutout zu geben. Aber nee, ist keine Werbung oder irgendwas. Aber ja, sehr, sehr geile Doku, wirklich.
Ich glaube, es sei uns verziehen, dass uns auch Dinge abseits unseres Content-Creator-Daseins mal gefallen, ohne dass wir dafür bezahlt werden.
Ja, aber du weißt, wie es ist. Es ist dann immer dieser Verdacht da und dann heißt es, ah, oh, das ist bestimmt Schleichwerbung und sonst irgendwas. Nein, also kein Mensch hat sich bei mir gemeldet von denen, und ich habe einfach das gestern mitbekommen, hatte den Abend frei, habe gedacht, komm, fuck it, ich guck das jetzt, und war dann sehr positiv überrascht. Und wir haben den NBA-Podcast, wo wir jeden Tag über diese Jungs reden. Deswegen lass doch das kurz ein bisschen pushen.
Genau, perfekt. Also die heutige Folge wird euch präsentiert von der ARD.
Schon, da ist zum Beispiel der Fehler, weil es ZDF.
Ja, ach so, ZDF, ja, siehst du, oh mein Gott.
Haben wir direkt unser Placement verkackt, jetzt kriegen wir kein Geld. Shit.
Die Vertragsklausel muss ich nochmal durchlesen. Ne?
Das oh Mann, oh Mann.
Ja, genau. Also Freunde, wir starten heute wie immer erstmal rein mit der Starting Five. Und dann haben wir eine kleine Überraschung für euch mitgebracht. Zu Weihnachten erklären wir gleich. Ich habe natürlich auch wieder eine Supporterfrage mit dabei, die ich diese Folge sehr, sehr cool finde. Und dann haben Björn und ich uns ein bisschen was überlegt, und zwar, dass wir, Björn im Westen, ne, und ich im Osten, ne, uns mal so 3 erweiterte Contender nehmen und einen Trade für die basteln, um zu sagen, okay, jetzt seid ihr wirklich Contender. Ich glaube, eine ganz, ganz coole Geschichte. Björn im Westen, ich im Osten. Ich habe keine Ahnung, welche Teams er sich auch rausgepickt hat. Das ist ja schon mal Punkt Nummer 1. Und welche Trades er sich überlegt hat. Und es ist wirklich schwierig. Also wenn man dann auch mal wirklich reingeht und sagt, ist es überhaupt realistisch? Und als GM dann so reinzugehen, dann siehst du den Vertrag und dann denkst du so, Alter, was ist das für ein Scheißvertrag? Wie soll ich den bitte losbekommen, damit ich geile Spieler zurückbekomme? Deswegen, genau, das wird euch heute auf jeden Fall auch noch erwarten. Aber jetzt starten wir erstmal rein mit der ersten Frage der Starting Five. Und zwar, was war diese Woche das unangenehmste Ereignis in der NBA? Nummer 1, Jokic droppt ein Career High und verliert gegen die fucking Wizards, die aus dem Spiel ein Stück verloren haben. Punkt Nummer 2. Und Draymond zieht vor dir einen Crossover nach dem anderen und zieht wie Prime LeBron zum Korb und stopft das Ding. Und Nummer 3, Edwards, ja genau, Night-Night. Und Edwards sitzt in der Kabine neben dir und sagt vor laufender Kamera, Mann, ich habe den Typen noch nie verteidigen sehen, in Klammern, Julius Randle. das sind drei Momente in dieser Woche, wo ich mir dachte, die muss ich mal mit reinpacken. Pack sie gern in ein Ranking. Was war der unangenehmste Moment?
Sagen wir nochmal die Eins.
Jokic droppt einen Career-High gegen die Wizards.
Das ist eigentlich schon das Witzigste und unangenehm. Also unangenehm nicht, aber es ist das Witzigste. Deswegen, das starte ich auf jeden Fall oder pack's an die Eins. And hat er das mit einem Lachen gesagt? Weil das habe ich nicht gesehen.
Ja, natürlich. Ja? Die saßen wirklich direkt nebeneinander und die Kamera ist dann auch so kurz rübergeschwenkt zu Julius Randle. Und er hat ihn ja auch gelobt. Er hat gesagt, endlich verteidigt er mal. Und dann hat er eben auch gesagt, man, ich habe den Typ noch nie verteidigen sehen. Also es war so positives Feedback, aber auch so ein bisschen, ja Junge, so habe ich dich noch nie gesehen.
Okay, nee, aber dann habe ich es, glaube ich. Dann nehme ich auf jeden Fall den Draymond Dank an der 2, weil das hätte mich so angepisst als Verteidiger, wenn Draymond da an mir vorbeizieht und wie du sagst, plötzlich meint, der ist wieder 2016er LeBron oder 2013er LeBron wahrscheinlich. Und das im Lockerroom, das ist wahrscheinlich einfach funny. Deswegen, ich habe die Szene zwar nicht gesehen, ich habe, glaube ich, die Headline gelesen, aber finde ich jetzt nicht so schlimm. Deswegen, das ist bei mir gecuttet oder an der 3.
Okay, ja. Ja, war auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Habe ich mir gedacht, das ist mal eine geile Startbench-Cut mit unangenehmsten Ereignissen diese Woche. Okay, Frage Nummer 2. Was kommt bei euch an die Weihnachtsbaumspitze? Kommt überhaupt irgendetwas hin? Habt ihr einen Stern oder habt ihr, keine Ahnung, irgendwas anderes, skurriles, eine Voodoo-Puppe oder was, weiß ich nicht was?
Eine Voodoo-Puppe mit allen Contendern aus der Eastern Conference, abgesehen von den Bucks. Das hängt bei uns an der Spitze.
Bei mir würde die werden übrigens, wenn es eine Voodoo-Puppe wäre, wäre es Al Horford, würde ich sagen.
Al Horford oder das Knie von dem Beat einfach. Das habt ihr auch immer daneben stehen.
Genau.
Ja, kurzer Side-Fact. Ich habe dieses Game gesehen, wo jetzt im Beat zurück war. Ey, sein Knie ist doppelt so dick bandagiert. Also sein eines Bein ist doppelt so dick wie das andere Bein, weil da so viele Bandagen und Schoner und Verbände drum sind. Das ist echt krass. Ja, was kommt bei uns an die Weihnachtsbaumspitze? Ich glaube, kontroverses Thema in Deutschland, man kennt's. Bei uns tatsächlich, es hängt davon ab, wo ich bin. Bei mir zu Hause wirklich gar nichts. Bei diversen Verwandten ist meistens eine dafür extra gekaufte Weihnachtsspitze da. Die hat dann entweder einen Engel oder die ist einfach eine schöne Spitze irgendwie in Rot oder Gold oder was auch immer die Leute haben. Aber ich bin gar nicht so der Weihnachtsbaumspitzentyp, ehrlich gesagt.
Das ist auch geil. Ja, ich muss auch sagen, also bei mir zu Hause, wenn ich einen Weihnachtsbaum aufstelle, ich nehme einfach das, was mir die Mama gibt, weil ich bin ehrlich, bin jetzt nicht so, boah, jetzt, ich habe eine richtige Kiste, Mann, da ist der ganze Weihnachtsbaumschmuck drinnen.
Hast du nicht?
Nee, ich sag dann, ich sag dann immer, Mom, gib mir bitte, was du hast, dass ich irgendwas an den Weihnachtsbaum hängen kann. Und bei mir ist es dann meistens so eine rote Sternenspitze, aber bei meinen Eltern ist es auch so eine extra, angefertigte Spitze, die ist in Gold und hat jetzt auch irgendwie keine besondere Form. Es sieht einfach nur schön aus. Ich habe mir gedacht, das ist irgendwie so zu Weihnachten eine Frage, die wir vor allem auch noch nicht gestellt haben, weil wir nehmen ja jetzt auch erst seit 5 Jahren Pott auf und die ein oder andere Frage haben wir uns dann auch schon gestellt. Da dachte ich mir, Weihnachtsbaumspitze haben wir noch nicht besprochen. Okay, nächste Frage. Du draftest anstelle der Pelicans Cooper Flagg, weil dein Jahr so scheiße läuft. Du bekommst den Number One Pick. Und du sagst, ich nehme Cooper Flagg. Was machst du mit Zion und dem Rest des Teams? Denk auch ein bisschen an das Alter und die Verletzungshistorie und Brandon Ingram, auslaufender Vertrag, Zion immer verletzt. CJ McCollum mittlerweile ein gewisses Alter erreicht. Du hast natürlich noch Herb Jones und Trey Murphy, junge Talente. Deswegen fand ich das eine ganz interessante Frage.
Ich bin mittlerweile sehr, sehr radikal, was den Zion-Take angeht. Ich bin mittlerweile bei, du musst den verramschen. Du musst den einfach, also ich würde einen kompletten Rebuild quasi machen um Flagg, um, wie du sagst, Herb Jones, Trey Murphy, DeJounte würde ich auch versuchen zu behalten, weil der einfach ein vernünftiger Point Guard ist. Aber wie du schon sagst, also CJ Ingram habe ich später vielleicht auch in dem einen oder anderen Trade dabei. Müssen wir gleich mal gucken. Und Zion bin ich mittlerweile so low, weil du kannst halt, egal wie gut du bist, wenn du the best ability is availability und er hat die einfach nicht. Deswegen, was bringt mir das, Zion zu haben? Und ich glaube, er hat auch keinen besonders hohen Wert mehr in der Liga. Ich würde den verramschen.
Ja, ich würde es tatsächlich auch so machen. Ich würde versuchen, die Gehälter wieder anders zu strukturieren. Björn hat es gerade schon gesagt, so mit DeJounte Murray, Trey Murphy, Herb Jones, Cooper Flagg, dann vielleicht mal wieder einen anständigen Fünfer mit Größe vielleicht zurückzubekommen im Return Brandon Ingram zu traden. Der hat ja einen auslaufenden Vertrag. Auch bei ihm wird es wahrscheinlich schwierig, weil ein auslaufender Vertrag ist immer gar nicht so leicht, weiter zu traden und dann zu gucken, ob irgendjemand wirklich Zion aufnehmen möchte. Aber ja, die Pelicans, voll schade, weil vor der Saison, wir beide hatten sie auch relativ hoch. Also wir hatten sie ja, glaube ich, auf jeden Fall im Play-In-Rennen mit dabei. Oder wenn ich sogar noch einen Ticken höher, vielleicht an der 6 oder so. Und jetzt ist es halt gerade eben. Also muss eigentlich sagen, noch ein paar Spiele. Und dann ist egal, ob Zion wieder zurückkommt oder nicht. Du musst eigentlich fast sagen, man ist so schlecht, dass man die Saison abschenken müsste. Und das ist auch voll das spannende Thema, weil ich mir das auch schon bei den Sixers gedacht habe. Stell dir mal vor, du verlierst jetzt nochmal 10 Spiele am Stück und stehst bei 5:30. Und dann sind plötzlich Paul George und Embiid alle wieder da, alle komplett fit. Was machst du dann? Du stehst bei 5:30 und plötzlich ist dein Contender-Team ist eigentlich wieder da. Aber was machst du dann? Ich würde sagen, ich weiß, mach Urlaub, Leute.
Also das Gute bei den Sixers, die stehen im Moment 7-15. Das heißt, wenn du jetzt 10 in Folge verlierst, wärst du 7-25. Ja. Das ist noch nicht ganz so schlimm wie 7 oder wie 5:30, aber geht in die gleiche Richtung, das stimmt schon. Mhm. Das Gute, also ich bleib dabei, dass die Eastern Conference so schwach ist. Ich glaube, du kannst die Eastern Conference auch wirklich in 2,5 Monaten vielleicht noch von hinten aufrollen, so die letzten 2 Monate in der Saison, 2,5 Monate. Im Westen hast du da halt überhaupt keine Chance. Also im Westen bin ich bei dir. Ich hatte erst die Pelicans in einem Trade, weil ich die Pelicans quasi retten wollte, später für unser Segment, und hab dann nochmal auf die Tabelle geguckt und dachte mir, nee, die stehen 5-20, die sind schlechter als die Jazz und Blazers, und an der 12 kommen schon die Kings. Also weißt du, das sind ja keine Dulli-Teams. Die Kings sind ja eigentlich ein Playoff-Team oder zumindest Play-In-Team. Und nicht mal die sind gerade im Play-In. Das heißt, egal was ich hier versuche, mit den Pelicans zu reißen, dass die überhaupt da hochkommen, müssten die ja schon 10 in Folge gewinnen, woran ich nicht glaube. Deswegen, die Pelicans sind für mich komplett abgeschrieben dieses Jahr, aber die Sixers noch nicht. Dafür ist der Osten einfach zu schwach, finde ich.
Ja, ich denke auch, dass Philly einfach zu stark ist. Ich kann tatsächlich schon mal vorwegnehmen, ich habe später keinen Philly-Trade mit dabei. Ich bin der Meinung, wenn bei den Sixers einfach alle fit sind, dann habe ich keinen Trade irgendwie gefunden oder mir gedacht, okay, ich kann jetzt hier irgendwie eher einen Move machen. Einfach nur schon mal, Philly ist eigentlich ein Contender und deswegen, bin ich der gleichen Meinung. Aber Pelicans, okay, würden Björn und ich beide auf jeden Fall aufbrechen und sagen, das hat keinen Sinn mehr, wenn man Cooper Flagg bekommen würde. Vor allem Cooper Flagg auch noch die ähnliche Position spielt wie Zion oder sogar die gleiche Position.
Genau.
Vierte Frage. Ihr habt das vielleicht mitbekommen. Es war auch das Spiel gegen die Denver Nuggets. Jordan Poole hat eine neue Celebration und zwar die Drowning the Pool Celebration. Ich versuche euch das mal zu beschreiben. Und zwar hält er sich die Nase zu und macht irgendwie so, als wenn er absaufen würde. Björn hat es nicht gesehen.
Ich habe safe nicht gesehen. Hä? Ich habe keine Ahnung, okay?
Shit, weil die Frage war eigentlich, wie du die findest. Aber jetzt, ich versuche sie nochmal vorzumachen. Guck.
Ja, also so wie Max das vormacht, müsst ihr euch das vorstellen, so wie ungefähr eure Eltern getanzt haben, als sie jung waren. Das ist so ein klassischer Move aus den 80ern, will ich sagen, wo Leute definitiv noch mehr cringe getanzt haben als heute. Ja, und da halten die sich auch teilweise die Nase zu, strecken so die eine andere Hand in die Luft und gehen dann so in die Knie und wackeln dabei irgendwie mit der Hüfte. Ja. Das habt ihr safe schon mal gesehen. Ich würde sagen, also ohne, dass ich es jetzt von Jordan Poole gesehen habe, aber ich finde es ziemlich wack. Ja. Finde ich nicht geil. Ist ziemlich corny. Und vor allem, du bist bei den Wizards, also du bist doch selber am Drownen.
Genau,
weißt du,
richtig.
Du gehst doch selber die ganze Zeit unter. Ist irgendwie dann unangenehm. Vor allem war das nicht deren dritter Sieg erst in der Saison. Die haben zweimal Atlanta geschlagen und danach kein Team mehr. Haben 16 in Folge oder so verloren. Also wenn hier einer drownt, dann du. Das ist, ich glaube, allgemein solltest du keine großen Celebrations haben, wenn du bei den Wizards spielst.
Das ist schon mal der erste richtige Take. Ja, ich finde sie auch katastrophal. Ihr müsst euch mal die Kommentare drunter durchlesen. Es ist einfach nur absolut lustig. Ich habe Gott sei Dank noch eine Anschlussfrage gehabt, weil ich jetzt auch nicht wusste, ob du es gesehen hast. Was ist deine Lieblingscelebration in der NBA? Von welchem Spieler?
Also Night ist schon sehr stark. Ich hoffe nur, dass Draymond die nie wieder macht. Ich will die nur von Curry sehen.
Ja, ja.
Die ist schon super stark. Und dann würde ich sagen, es ist schon der Closer von LeBron, wo er da immer so läuft und so mit beiden Händen so nach unten drückt dieser und die Stomp. Knie hoch. Ja, genau, dieser Stomp. Ich glaube, sie nennen es The Closer oder so. Das finde ich sehr, sehr stark noch. Fallen dir überhaupt andere ein?
Mir fallen viele ein. Ich muss tatsächlich auch sagen, dass mir der von Trae Young, I'm Freezing, dass
ja, ich den auch richtig, sehr stark, ja.
Den finde ich auch richtig stark. Und ich muss auch echt sagen, wer halt immer reingeht, ist halt einfach der, wie nennt man ihn, von Mellow?
Der Carmelo-Dreier-Celebration, so mit drei Fingern an den Kopf schlagen quasi.
Genau, ja, ich weiß auch nicht, das ist irgendwie was, was ich irgendwie fühle. Was gibt es noch für eine Celebration? Wer hat denn noch so eine? Also ich finde auch voll spannend, dass manche gar keine haben. Zum Beispiel Devin Booker hat keine, Kevin Durant hat keine, Jason Tatum?
Nee.
Hat Tatum eine?
Aber wir müssen mal hier unseren Jungen natürlich loben, Dennis. Dennis hat den Freeze.
Stimmt, ja, Freeze.
Und damit hat er wirklich in der NBA ein Lauffeuer verbreitet, weil den haben so viele gerippt.
Ja, richtig.
Ja. Sag.
Hat er den das erste Mal ausgepackt, dieser Dreier aus der Ecke bei den Lakers? Ich glaube, war das erste Mal, wo er diesen Freeze ausgepackt hat?
Ich weiß nicht, ob es der erste war, aber es war auf jeden Fall der ikonischste, weil LeBron hat ihn dann ja auch gemacht, während Dennis ihn macht. Aber das ist ja sowieso, ich fand immer, müsste man Dennis mal fragen, woher er das hat, weil ich fand es immer ein bisschen abgekupfert von D-Lo, weil der hatte immer dieses Ice in the Veins.
Ja,
kennst du
genau.
Das? Und das geht ja so in die gleiche Richtung wie der Freeze. Und das fand ich eigentlich auch immer geil von D-Lo, auch wenn der jetzt nicht so viele Highlights hat, aber der hat schon ein paar Game-Winner in seiner Karriere und dann sagt er immer, ich habe Ice in my Veins und zeigt so auf seine Venen, das ist ziemlich cool. Ich wollte kurz was sagen zu der Mellow Celebration. Das ist die einzige Celebration, die ich persönlich vom Nachmachen her unangenehm finde, weil die tut weh. Also so drei Finger an die Schläfe hauen, das tut einfach weh. Es gibt keine andere Celebration, bei der das so ist, aber da denke ich mir immer so, ey, das würde ich nicht machen wollen, das ist unangenehm. Vor allem, wenn der das drei, vier Mal macht im Spiel, weil er irgendwie große Würfe trifft, so, ich würde mir nicht dauernd an die Schläfe hauen wollen.
Ich muss gerade dran denken, dass, weiß ich nicht, ob ihr das mitbekommen habt, Doug McDermott bei den Kings ist reingekommen, 8 Minuten, und hat einfach in 8 Minuten 6 Dreier verwandelt und stellt euch mal vor, der macht jedes Mal den.
Ja, genau. Sowas.
Danach geht gar nichts mehr. Ja.
Was hältst du von Mikal Bridges? Kennst du seine? Der hält immer so drei Finger und wackelt dann so mit dem Kopf.
Ach ja, ist gar nicht, solange die Celebration nicht Ja Morant macht, ist alles gut.
Ja, stimmt.
Ja, den finde ich gar nicht cool. Schlecht.
Ja, Brunson hatte, ich weiß gar nicht, ob er das immer noch macht, aber der nimmt sich immer dann so drei Finger so über den Mund.
Ja, stimmt.
Und das fand ich mal geil, da haben sie ihn gefragt, bei TNT haben sie ihn dann gefragt, so, ja, was bedeutet die Celebration? Und er hat einfach so ganz knapp geantwortet, don't worry about it. So einfach, so sage ich euch nicht. Das ist meine Sache. Das fand ich irgendwie cool.
Ja, gibt schon echt coole, gibt's noch irgendwas?
Das ist eine gute Frage. Es gibt jetzt bestimmt ein paar, die sagen, ey, warum denkt ihr nicht da und da dran? Ja, aber was witzig ist, was glaube ich heutzutage verboten ist, ist, dass wenn sie so laufen und so tun, als hätten sie so dicke Eier, weil sie gerade einen fetten Wurf getroffen haben.
Ja.
Aber ich glaube, das darfst du nicht mehr. Das ist eigentlich immer ganz cool. Und dann eine All-Time-Celebration, die darfst du heute, du darfst es ins Publikum, du darfst es nicht zum Gegner selber, der Finger-Wave von Dikembe Mutombo. So, ich habe dich gerade geblockt, not in my house mäßig. Das ist schon eine sehr geile Celebration eigentlich.
Das ist, oh mein Gott, diese Regeln, das regt mich eh so auf. Als wenn das irgendjemandem wehtut, wenn da jemand halt sagt.
Wer hat auch immer diese Regeln sich ausgedacht? Dass die Gegner angucken nach einem Dank ist ein Tag und Fingerwave ist ein Tag. Das ist so lame. Das ist so lame, ey. Lass die Leute einfach spielen. Genauso wie am Ring hängen nicht immer ein Tag ist. Also das verstehe ich auch nicht. Warum ist am Ring hängen Tag nach dem Dank? Warum?
Eigentlich müsste das Pflicht sein. Es müsste Pflicht sein, dass ihr euch an den Ring hängt und wartet, bis unter euch keiner mehr ist. So nämlich.
Zum Beispiel, ja. Oder ja, jetzt neulich war irgendeine Situation, da ist auch irgendein Coach voll ausgerastet. Ich krieg die Teams nicht mehr zusammen. Da war auf jeden Fall ein Dank von dem Spieler und dann war sofort danach Timeout genommen und der Spieler hat das quasi noch mitbekommen, während der im Ring hängt. Und dann hat er so ein bisschen länger am Ring einfach gehangen, hat sich so aushängen lassen, ist dann runter, hat niemand getauntet, hat gar nichts gemacht einfach und der andere Coach wollte unbedingt einen Tag dafür. Das ist so ein Scheiß.
Ja. Okay, also alle viele Celebrations durchgegangen. Ich glaube, Night ist schon aktuell mit das Geilste.
Die Krone, wenn sich LeBron die Krone aufsetzt, ist auch sehr stark. Hat erst vor 1-2 Jahren angefangen, das ist super stark.
Ja, ich bin mal gespannt, was Jared McCain mal irgendwann für eine Celebration haben wird.
Ey, ich kann es mir gar nicht vorstellen, weil ich in dieser TikTok-Welt nicht zu Hause bin. Aber ja. da kommt safe noch einiges.
Da kommt safe noch einiges. Okay, durch mit der vierten Frage. Und jetzt kommt eine Frage, die tatsächlich heißer diskutiert wurde, als ich es angenommen hätte. Und zwar die Top 25, Under 25 Liste, die rausgegeben wurde. Und vor allem eine Konstellation hat ganz, ganz viele aufgeregt. Und sogar einige aktuelle NBA-Spieler haben sich dazu gemeldet. Und zwar Jalen Williams hinter Haliburton in der Top 25, Under 25 Liste ist, gerechtfertigt, fragwürdig, eine absolute Frechheit. Also Jalen Williams steht für euch nochmal hinter Haliburton. Also Haliburton wird höher bewertet als Jalen Williams. Und das ist natürlich in der aktuellen Saison, wenn wir ehrlich sind, Haliburton hat nicht gerade sein geilstes Jahr und Jalen Williams spielt super, super stark. Und deswegen die Frage, ist gerechtfertigt, fragwürdig oder eine Frechheit?
Also man muss ja erstmal vorwegnehmen, dass diese Liste nach Potenzial gerankt ist und nicht nach aktueller Saisonleistung. Das ist halt ganz wichtig dabei, weil sonst macht natürlich das Ranking keinen Sinn. Jetzt gerade hätte jeder J-Dub über Haliburton, aber Halliburtons Potenzial, was wir letztes Jahr gesehen haben als All-NBA-Spieler mit dem Shooting, der war in den Eastern Conference Finals als der beste Spieler seines Teams. Also das muss man schon alles ein bisschen damit reinbewerten. Und J-Dub ist der zweitbeste Spieler bei seinem Team, teilweise drittbester Scorer, je nachdem wie Chat drauf ist. Er ist in den Playoffs im Vergleich zu Haliburton deutlich eingebrochen, konnte nicht die gleichen Leistungen zeigen wie in der Season. Und da kann ich Halliburtons Potenzial, glaube ich, schon verteidigen. Ich weiß, dass es im Moment gar nicht danach aussieht und Haliburton wirklich in der Krise steckt. Aber reines Potenzial gesprochen, würde ich sagen, hat Haliburton schon mehr bewiesen und zeigt wahrscheinlich auch noch weiter nach oben. Was ist denn das Ceiling von J-Dub? Das Ceiling von J-Dub ist wahrscheinlich auch ein All-NBA-Player. Aber Haliburton hat halt schon gezeigt, dass er im Jahr vorher ein All-NBA-Player war. Deswegen finde ich, kann man das ruhig von Haliburton ein bisschen höher bewerten. Oder bin ich da falsch?
Nee, ich habe diese Frage auch eben mit reingenommen, weil ich mir auch dachte, ich verstehe, warum die Leute gerade eben so krass diskutieren, aber halt diesen Faktor Potenzial halt irgendwie so ein bisschen außer Acht lassen. Ne? Ja. Und wir haben gesehen, was Haliburton ist imstande zu leisten. Ne? Und ich weiß nicht, was bei ihm gerade eben los ist, ob es eine Verletzung ist. Er ist on the road, wirklich nicht wiederzuerkennen. Das ist komplett verrückt. Das sind zwei unterschiedliche Spieler. Das ist einmal All-Star Haliburton und einmal I'm drowning, Haliburton.
Yeah.
Wirklich, Jordan also Poole. Genau, da geht wirklich überhaupt nichts. Jalen Williams ist halt aktuell sehr, sehr konstant und ich glaube, dass Jalen Williams tatsächlich mal einer der besten Three-Level-Scorer in der NBA sein kann und sein wird, weil er einfach dieses komplette Talent mitbringt. Haliburton muss auch sagen, die beiden spielen natürlich einen komplett unterschiedlichen Basketball, das kommt dann noch mit dazu. Aber Haliburton hat halt wirklich eigentlich das Talent, ein Team anzuführen als Playmaker und als Scorer. Und das ist so, so selten in der Liga. Deswegen würde ich auch sagen, dass es also auf gar keinen Fall eine Frechheit ist. Fragwürdig würde ich auch nicht, sondern ich würde sogar aktuell noch sagen, es ist schon noch gerechtfertigt. Haliburton hat noch einen Ticken, ein höheres Ceiling als Jalen Williams. Und genau deswegen habe ich die Frage eben auch mit reingenommen. Aber also schon aus meiner Perspektive richtig eingeordnet.
Ja. Nee, sehe ich genauso. Und ey, diese ganzen Podcast-Clips, die man immer sieht und so, man bekommt es ja auch mit. Den Spielern wird ja quasi vom Produktionsteam, also da stecken ja bei den größeren Player-Podcasts, steckt da ja auch so viel dahinter mit Produktionsteam und allem. Und du weißt ganz genau, dass die da nicht reingehen und vorbereitet sind, sondern denen wird quasi immer irgendwas entgegengeworfen. Und dann heißt es so, ey, hier ist übrigens die ESPN-Liste der Top 25 Spieler unter 25. Und das ist das Einzige, was die bekommen. So, und dann wird angefangen zu diskutieren und zu ragen und das fuckt mich ab und ah, das ist falsch, bla bla bla. Und dann, wenn überhaupt, wird eher im Laufe dieser Sendung wird dann irgendwann gesagt, ey, by the way, das wird nach Potenzial gerankt. Ah ja, okay, dann vielleicht so und so. Aber manchmal wird nicht mal dieser Fakt mit reingeworfen, sondern es geht halt wirklich nur um den Clip. Es ist völlig egal, was der Inhalt ist. Es geht nur um den Clip, nur um den Rage, nur um die Debatte. Und das muss man da immer mit so ein bisschen mit einberechnen. Also, es ist echt ein bisschen schade, ehrlich gesagt, aber manche bereiten sich halt gar nicht vor in diesem Podcast und dann ist es wirklich nur, ey, du bist ein großer Name und deine Meinung hat Gewicht, sag einfach irgendwas. Das ist genauso oft wie, wenn du irgendwas hörst von Shaq oder Charles Barkley, wo du dir an den Kopf fasst, wenn du die NBA wirklich verfolgst und dir denkst, ey, ich liebe euch Jungs, aber das ist so ein falscher Take, weil XY Und ja, dann merkst du, ja, aber die beschäftigen sich nicht mit XY. Das ist nicht deren Job. Deren Job ist es, Shaquille O'Neal zu sein. Ja. Und das reicht als Job. Und damit macht der Millionen. Und da interessiert es den nicht, ob der mal einen Fakt wrong hat oder ob ihm irgendeine Info nicht gegeben wurde bei einer ESPN-Liste. Der sagt dann einfach, nein, J-Dub gehört vor Halliburton, das ist eine Schande, bla bla bla. Und so funktioniert halt amerikanisches Fernsehen und Podcasts und alles.
Das muss man als Zuschauer leider dann einfach wissen. Ein Shaq fährt nach der Sendung nicht nach Hause, sagt, jetzt mache ich erstmal Vorbereitung. So wie wir.
Safe.
Jetzt erstmal eine Stunde, zwei Stunden erstmal. Natürlich Shaq, der Multimillionen Dollar schwer ist, milliardenschwer wahrscheinlich sogar, kommt nach Hause und sagt erstmal, nee, Family, ich muss mich jetzt hinsetzen, ich muss jetzt diese Liste erstmal studieren.
Was sind denn die Kriterien? Lass mich da nochmal durchgehen, weil das kommt morgen in der Sendung.
Genau, nee, richtig.
Wer hat das erzählt? Es gibt noch so ein zweites TNT-Crew-Setup, wo Shaq zwar dabei ist, aber Charles und Ernie und so sind da nicht dabei. Mhm. Und da hat der Typ, der das geleitet hat, den habe ich mal gehört in einem Interview-Podcast hier. Das ist auch der gleiche Typ, mit dem Shaq mittlerweile seinen Podcast insgesamt hat. Und der Typ hat erzählt, dass er Shaq das allererste Mal, das ist deren gemeinsame Sendung, Shaq gehört zu diesem Ensemble dazu, er hat Shaq das erste Mal 5 Minuten vor der ersten Aufzeichnung gesehen, Shaq kam rein, hat gesagt, hey, ich bin Shaq, ich setze mich jetzt hier hin, let's go.
Ja.
So, da ist nicht viel mit Absprache und Vorbereitung und ey, hast du das Spiel gesehen, weil ich würde jetzt gerne damit mit dir drüber reden. Nee, Shaq setzt sich dann hin und sagt, ich finde die Big Men heutzutage sind zu soft. So, und das ist dann der Take, der auch viral geht überall und wie gesagt, ey, wir lieben Shaq, wir lieben seine Personality, alles. Manchmal so ein bisschen drüber, wie neulich mit dem Angel Reese Clip. Aber am Ende des Tages, ja, viele von denen machen halt jetzt nicht, haben nicht den Anspruch, glaube ich, irgendwie jetzt super recherchiert zu sein.
Das stimmt, ja. Ey, Shaq sagt halt, die Bigs heutzutage sind zu soft. Du kannst nach 10 Minuten, kannst du argumentieren, warum es nicht so ist. Was geht viral? Ganz bestimmt nicht dein 10 Minuten Gelaber, sondern safe das, was Shaq nicht gesagt hat. Ja.
Genau, natürlich, ja. Und ja, wir sind auch nicht perfekt, wir sind auch nicht perfekt recherchiert. Wir haben ja auch Man-in-Hangout-Vibe, finde ich, immer miteinander. Aber wir geben schon unser Bestes, dass wir über die Liga gut informiert sind und alles mitbekommen haben. Jordan Poole Celebration habe ich jetzt nicht mitbekommen, shame on
passiert
me.
Passiert, ja.
Aber also das muss man ein bisschen verstehen, dass da auch viel, viel Entertainment einfach dabei ist und weniger, ey, ich habe mir das mal genauer angeguckt und hier ist mein Take dazu.
Ja. Also ich erwarte zwar eigentlich schon, dass Björn in der Früh aufsteht und erstmal Scouting bei den Wizards betreibt, aber hey, ist okay, ist ja bloß meine Herangehensweise.
Max checkt jeden Tag, wie hat Portland gespielt? Wie ist die Substitution-Rotation bei den Jazz? Das interessiert mich gerade.
Oh Mann, ey, das ist, ja, nee, ich glaube, das sei auch uns verziehen, dass wir da bei den Tanking-Teams nicht immer auf dem aktuellsten Stand sind. Dann habe ich noch eine Community-Frage mitgebracht, die ich auch sehr, sehr cool fand, weil die passt jetzt auch zu dem, was wir gerade eben diskutiert haben. Und zwar vom Fuji. Hey Broski, sorry, bin etwas spät dran, aber vielleicht klappt das noch. Here you go. Du hast
hat
es geschafft.
Geklappt.
Inspiriert durch Björns Video, weil Björn hat nämlich auch schon Videos gemacht zu dieser Top 25-List, findet ihr auf seinem Uncut-Kanal. Gell, Uncut
ja,
war's.
Ja,
hast
ja
es hochgeladen.
Ja.
Stellt mal eine Starting 5 plus Sixth Man mit nur Spielern unter 25 Jahren zusammen. Much Love. Björn, ich habe dir gerade bei WhatsApp nochmal die Liste geschickt, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass du die jetzt vielleicht nicht unbedingt offen hast. Und jetzt müssen wir quasi bloß aus diesen ganzen Spielern eine Starting Five zusammen basteln und einen sechsten Mann mit dazu packen. Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so schwierig, weil die ersten Picks liegen halt so ein bisschen auf der Hand. Also,
das stimmt.
Wemby packen wir natürlich mit rein. Also Wemby hat halt einfach das Potenzial, mal wirklich ein Hall of Famer zu werden. Ne? Dann Anthony Edwards ist an der 2 gewesen. Ich denke auch Ant packen wir als Shooting Guard mit rein, oder?
Da ja, genau. Jetzt, dann haben wir 2 und 5, haben wir dann schon mal besetzt. Jetzt die Frage, welchen Point Guard nehmen wir? Wir haben Halliburton, wir haben Maxi, wir haben LaMelo Ball, Darius Garland.
Ja.
Ich würde sagen, zwischen den drei ist es. Ich glaube, ich würde auf den ersten Blick mit Maxi gehen. Ich vertraue Maxi irgendwie am meisten. Der ruft sein Potenzial ab. Der spielt Winning Basketball, außer diese Saison, aber das ist nicht seine Schuld. Mhm. Ich finde, der ist unglaublich vielseitig. Der hat diese eine Waffe, die ihm keiner nehmen kann, seine Schnelligkeit. Und er ist ein vernünftiger Verteidiger auch noch. Deswegen, ich würde, glaube ich, Maxi nehmen.
Ja, ich glaube, wenn man die Kombination aus all diesen Punkten zusammen nimmt, LaMelo Ball ist einfach oft zu unseriös. Darius Garland spielt eine tolle Saison, aber ist halt defensiv eine große Schwachstelle. Was ist mit Kate Cunningham? Dass wir den vielleicht nicht irgendwie untermauern?
Ja, ist auch nicht schlecht. Aber halt, das Ding ist immer, wenn du mir die heute hinstellst, habe ich lieber Maxi.
Ja, okay. Dann gehen wir mit Maxi. Dann haben wir die 1, ja, die 2 und die 5. Und jetzt ist die Frage, was wir mit der 3 und mit der 4 machen. Weil an der 3 in dieser Liste ist übrigens Paolo Bancaro gerankt. Und an der 4 ist Franz Wagner. Also wenn wir jetzt richtig faul wären, würden wir einfach sagen, wir picken die beiden. Wollen wir das machen oder finden wir eine Argumentation, wo man sagt, das macht Sinn, neben Franz oder neben Paolo noch einen anderen Spieler reinzupacken, so ein Scotty Barnes oder wo wir sagen, Brandon Miller zum Beispiel, wo wir vielleicht denken, das ist sogar noch ein besserer Fit.
Boah, Brandon Miller ist natürlich sehr stark. Ich bin großer Fan von ihm. Ich war gerade erst bei meinem Vierer und habe gedacht, ey, was wäre, wenn man einfach übertrieben groß geht und man packt Evan Mobley auf die 4 neben Wemby?
Das ist doch
defensiv einfach Armageddon für jedes Team.
Das musst du eigentlich fast machen. Ja.
Oder? Ja, lass das mal machen. Das finde ich eigentlich geil. Okay, und dann bleibt nur noch der Spot vom Small Forward offen. Ist mir scheißegal.
Oder gehst du mit Franz?
Ja, ich sage ja, es ist mir scheißegal, ich gehe mit Franz. Ich finde Franz so einen geilen Spieler, Mann. Der hat schon so viel bewiesen, auch international. Und der ist einfach abgebrühtes Fuck. Und deswegen, ich nehme Franz.
Also, dann haben wir Tyrese Maxey, Anthony Edwards, Franz Wagner, Evan Mobley, Victor Wembanyama und Paolo Bancaro ist unser Sixth Man. Den müssen wir ja auch noch küren, oder? Nehmen wir den mit als Sixth Man?
Ja, gerade so reicht mir Bancaro als sechster Mann. Ja, das ist ein Flex. Nee, das ist, glaube ich, eine geile Liste.
Ja.
Ja, das hat Spaß gemacht.
Übrigens für euch, da sind noch so geile Spieler mit dabei. Also auch ganz unten in Amen Thompson, von dem sind wir beide ein riesengroßer Fan. In Dyson Daniels spielt so eine geile und überragende Saison. Aber jeder hat natürlich dann noch so ein bisschen seine Fragezeichen. Ich freue mich übrigens mal auf die Zeit, wo Fred VanVleet, also nicht, dass ich jetzt was gegen Fred VanVleet habe, aber wo er einfach nicht mehr da ist und wo Amen Thompson diese Rolle einnehmen darf. Fred VanVleet erstmal gedisst.
Ziemlich harter Satz. So, ich freue mich richtig auf die Zeit, wenn Fred VanVleet weg ist.
Ja, richtig. Vor allem ich jetzt als alter Houston Rockets-Fan. Nee, okay, dann sind wir durch mit der Starting Five und mit der Community-Frage. Wir haben in den letzten zwei Wochen eine Kleinigkeit vergessen, und zwar Danke zu sagen an die Leute, die neu mit dazugekommen sind. Deswegen holen wir das heute einmal nach, beziehungsweise der Björn macht es heute.
Genau, also ich mache jetzt alle aus der letzten Woche. Einmal Janis, Ponas, Lahane, Flurry, Aki, Julian, Dr. Chaos, Max, cool, dass du auch supportest, Nui, Malte, Lorenz und Don Nguyen. Ja, ihr seid alle mit dabei. Vielen, vielen Dank, dass ihr neu dazu gekommen seid.
Danke an alle Patronen, und wir haben uns eine Kleinigkeit überlegt, jetzt zu Weihnachten, für einfach die Supporter, die uns das ganze Jahr auch irgendwo den Rücken stärken. Und zwar gibt es ein fettes Gewinnspiel, das bis Weihnachten laufen wird. Es gibt insgesamt 3 Plätze, also es gibt einen ersten Platz, einen zweiten Platz und einen dritten Platz. Ihr seid bei jeder Stufe mit dabei. Es gibt ja die 3-Dollar-Stufe, 5-Dollar-Stufe und 10-Dollar-Stufe. Und der erste Platz kann ein NBA-Jersey seiner Wahl gewinnen. Also ihr könnt uns dann quasi einfach sagen, was für einen Spieler ihr haben möchtet und was für eine Größe. Und es gibt einen dann des Jahresplaner on top von Björn. Dann der zweite Platz ist ein League Pass Code, natürlich für die ganze restliche Saison. Und eine Rhino Shield Handyhülle von eurem Lieblingsteam. Müsst ihr uns dann einfach nur sagen, was für ein Handy ihr habt und was für ein Team ihr haben möchtet. Und der dritte Platz bekommt dann noch ein T-Shirt von meiner Wenigkeit von Buckets. Ich habe ja da mein eigenes T-Shirt rausgebracht. Wir kriegen vielleicht auch nicht irgendwie so ein kleines Premium-Paket mit zusammen, wo man euch vielleicht noch irgendwie eine Short oder sowas mit reinpackt. Und dann auch noch ein NBA-Buch. Haben wir gesagt, ein NBA-Buch, was wir rauspicken oder was sich dazu der Gewinner rauspicken darf?
Ja, das kann sich der Gewinner dann aussuchen.
Ja, genau. Weil nicht, dass wir euch am Ende das Kobe Bryant-Buch schenken und ihr sagt, ich hast du Kobe Bryant oder so?
aber kommt jetzt auch nicht mit, hier Erstauflage von irgendeinem Buch, was es nur 3-mal auf der Welt gibt, signiert und es kostet 1500 Euro oder so.
Genau.
Also normales NBA-Buch, was es bei Amazon gibt, was einfach auch im normalen Handel und so überall ist. Genau, darüber können wir dann reden.
Genau. Ihr findet unten in der Podcast-Beschreibung, in den Shownotes, den Link patreon.com/das5.viertel. Ich schreibe euch dort auch nochmal die Plätze mit dazu, was man gewinnen kann. Das Ganze kostet 3 Dollar. Ihr kriegt natürlich auch noch Zusatzcontent. Also ihr bekommt immer einen Fragen-Podcast am Wochenende und ihr bekommt natürlich auch die Mittwochsfolge schon am Dienstag vorab. Vielleicht ist es für euch jetzt einfach mal die Möglichkeit zu sagen, hey, wollte ich schon immer mal ausprobieren. Jetzt habe ich nochmal einen Anreiz. Das Ganze wird natürlich per Zufall ausgelost und wir freuen uns, dass wir vielleicht den Supportern ein bisschen eine kleine Freude bereiten können und vielleicht ja den einen oder anderen dazugewinnen können, der dann sagt, hey, warum habe ich das nicht schon eher gemacht? Nochmal ein bisschen Zusatzcontent von den beiden. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der sagt, Alter, Jungs, bin echt froh, wenn das Jahr mit mir vorbei ist.
Kann ich bezahlen, dass ich weniger Content von den beiden sehe?
Wir können ja so eine 1-Dollar-Stufe machen. Oder,
oder so ein Plugin bekommen, so ein Add-on für deinen Browser, wo du dann weniger Videos siehst.
Genau. Also ich hoffe, wir können da euch eine kleine Freude bereiten. Ich glaube, das sind ganz coole Preise und vor allen Dingen ist es auch individuell. Also wir drücken euch jetzt nicht irgendwie ein Jersey auf das Auge, wo ihr sagt, hey, was will ich damit? Ich bin irgendwie Philly-Fan und ihr schenkt mir ein Tatum-Jersey, damit ich zum Beispiel auch sagen, get the fuck out of here. Ja, nee, genau. Also wenn ihr Bock habt, schaut da gerne rein in die Shownotes. Dann sind wir damit durch. Dann machen wir noch beste Moment, nervigster Moment der Woche und Spieler der Woche und dann gehen wir rein in unsere Trade-Vorschläge, die wir ja auch mitgebracht haben. Bester Moment der Woche, mir fallen da tatsächlich mehrere ein, also mit den lustigsten fand ich ja halt auch wirklich, dass Ja Morant so dick ankündigt, ja, Dunks und so weiter, das werde ich in Zukunft nicht mehr machen, ist auch einfach zu gefährlich, so und dann wirklich so einen Tag gefühlt später, was interessiert mich, was ich gestern gelabert habe, zieht über die Baseline entlang und stopft einfach das Ding reverse in den Ring, also es war einfach ein geiler Dunk, Punkt Nummer eins. Und mit der Ankündigung davor, halt so quasi, ja, ist einfach, dann bist du ein paar Wochen wieder raus, du bist verletzt und so weiter. Und dann zieht er einfach diesen Dunk. Es war irgendwie mein bester Moment der Woche, weil er mich auch irgendwie zum Lachen gebracht hat, weil es auch irgendwie so zu Ja Morant passt.
Ja, und vor allem dann gleich so ein übertrieben spektakulärer Dunk. Also es war nicht einfach nur ein Dunk, sondern es war halt wirklich Baseline gezogen und dann Double Pump Reverse. Das ist der einzige, den ich je so dunken habe sehen oder woran mich das krass erinnert hat, ist so ein berühmter Vince Carter Dunk. Falls wir das hier klippen für ein Reel, dann schauen wir mal, dass wir das auch mit da reinbekommen. Das ist ziemlich, ziemlich geil, der Vergleich zwischen den beiden Dunks. Ja, das war witzig. Das war auf jeden Fall witzig. Ich bin aber bei ihm und ich verstehe das insofern, dass wir müssen überlegen, dass Ja halt wirklich gerade am Anfang seiner Karriere teilweise echt seine Beine einfach geopfert hat für ein Play. Und wir können eigentlich von Glück sagen, dass der nicht mal blöd aufgekommen ist und komplettes Kreuzband danach im Arsch war oder so. Deswegen, ich bin eigentlich froh, dass er so ein bisschen vernünftiger wird in dem Bereich. Es ist die richtige Entscheidung, weil er ist ein kleiner, wirklich sehr schmächtiger Guard. Also das heißt halt auch, wenn er in der Luft von jemand anderem getroffen wird, dann fliegt er ja auch immer wirklich weg. Dann hast du teilweise durch so einen Bump keine Kontrolle mehr darüber, wo du landest. Die Zone ist sehr voll mit sehr großen Schuhen. Und wenn du da drauf, ich habe es gestern erst wieder gesehen in der Doku, da war nochmal diese Verletzung von Franz bei der WM und da war es auch so, ey, der ist im ersten Spiel, ist der zum Korb gezogen, ist irgendwie hat den Ball sogar noch weggepasst, ist nicht mal für eine Aktion gegangen, hat den Ball weggepasst, aber unter ihm waren irgendwie 2, 3 Verteidiger, er landet auf dem Fuß von dem anderen und ist erstmal eine Woche raus und verpasst die ganze Vorrunde der WM. Also das ist schon bitter und deswegen kann ich das irgendwo verstehen von Ja. Ich glaube, er nimmt diese komplett übertriebenen in der Zone gegen 3 Leute, nimmt er aus seinem Repertoire, aber hier und da einen Dank, glaube ich, sehen wir schon noch von ihm.
Ja. Also es wäre wünschenswert. Aber das war jetzt zum Beispiel ein Dank, der relativ ungefährlich war, wahrscheinlich für seine Verhältnisse. Genau. Björn hat es ja schön ausgeführt. Diese Body-to-Body-Dunks, das sind, glaube ich, die einfach so gefährlich sind, weil da verlierst du halt die Kontrolle einfach auch über deinen eigenen Körper. Hast du noch irgendwas, was du ergänzen möchtest? Oder gehen wir beide mit diesem Dank?
Also der Dank war geil. Ich würde sagen, für mich bester Moment war das Lakers gegen Hawks-Spiel. Ich finde, es war richtig, richtig gute Werbung für den Basketball einfach. Es hat unglaublich Bock gemacht. Es war mal wieder ein Spiel, wo du danach viel positiv über Trae Young reden konntest, was eine schöne Sache war, was nicht so oft vorkommt. Hatte, glaube ich, 30 und 20 in dem Spiel. Ja. Unfassbare Leistung von ihm. Hatte den Game-Winner. Und das würde ich gerne noch hervorheben, dass das einfach voll Bock gemacht hat, dieses Spiel zu gucken.
Was hältst du eigentlich von dem Wurf von LeBron am Ende? Mit noch so 4,5 Sekunden auf die Uhr. Ich habe in meinem Video gesagt, ein jüngerer LeBron hätte gesagt, was, 4,5 Sekunden? Da habe ich ja noch 3 Sekunden Puffer, bis ich zum Korb komme. Ich sag, ein junger LeBron, also das wäre dann natürlich der Gleichstand gewesen, das wäre dann in die Double Overtime gegangen. Aber der Wurf hat mich schon so ein bisschen, vielleicht doch genervt, weil ich mir so dachte, das ist so kompletter Hero Ball, die Position ist scheiße, du hast eigentlich noch genügend Zeit auf der Uhr. Genau, wie hast du das bewertet?
Ja, also um die Leute alle abzuholen, es steht 132-134 für die Hawks zu dem Zeitpunkt. Also Hawks führen mit 2. Es sind noch 7 Sekunden auf der Uhr und die Lakers haben kein Timeout. Die Lakers machen den Einwurf, der Ball geht zu LeBron, holt ihn sich ab und er nimmt einen Dreier, ich würde sagen, gute 3 Meter hinter der Dreierlinie gegen die ausgestreckten Arme, wenn ich es richtig sehe, von Bogdanović. Das ist ein schlechter Wurf und es sind noch 4 Sekunden auf der Uhr zu dem Zeitpunkt. Das stimmt, es ist wirklich ein schlechter Wurf. Mich hat ein bisschen die Diskussion drumherum gestört, weil ich mir dachte, ey, das wird irgendwie zu viel von Leuten gerade bewertet, die sich nicht richtig reindenken können, wie im Arsch, glaube ich, LeBron zu dem Zeitpunkt ist. Schau mal, die spielen Overtime-Game. Ich glaube sogar, es war ein Back-to-Back für die Lakers. Also, es waren auf jeden Fall eine Menge Games, die sind auf einem Roadtrip. So, dann fliegst du jeden Tag, du bist 40 Jahre alt, du bist in einem Overtime-Game in Atlanta, du hast schon ein richtig starkes Game abgeliefert zu dem Zeitpunkt. Und was war es nochmal? War das das Spiel, wo er das 40 Punkte Triple-Double hatte? Was hatte LeBron in dem Spiel?
Weißt du, das zufällig auswendig? Über 30 hatte er auf jeden Fall. Ich glaube 38 oder so.
Ja, genau. Und ich gucke schnell nach. Ich habe es ja hier genau vor mir. Also hier ist der Boxscore. Und LeBron hatte in dem Spiel, hatte 39 Punkte Triple-Double. Also hat wirklich alles richtig gemacht, hat 43 Minuten gespielt. Und ich glaube einfach, dass der todesmüde war, auf keinen Fall einen Zweier nehmen wollte, der sie in Double Overtime gebracht hätte, weil er eine Double Overtime wahrscheinlich nicht überlebt hätte, sondern der wollte einfach für den Sieg gehen. Und ja, ich muss sagen, ich habe mich am Anfang ein bisschen mehr drüber aufgeregt. Ich hatte es sogar als nervigsten Moment dabei, dass alle Leute gesagt haben, oh, das ist so ein Scheißwurf von LeBron. Jetzt, wo ich es gerade nochmal sehe, denke ich mir, ja, der ist schon verdammt weit hinter der Dreierlinie. Der Wurf ist wirklich gut contested und es sind 4 Sekunden auf der Uhr. Mit 4 Sekunden im Basketball kannst du eigentlich einen besseren Wurf rausspielen. Ja, es ist kein guter Wurf. Ja,
okay.
Muss ich eingestehen, ist kein guter Wurf.
Ja, nervigster Moment diese Woche. Es liegt irgendwie auf der Hand und das hat uns, glaube ich, wirklich alle genervt, die Verletzung von Franz Wagner. Nichts hat mich diese Woche, das war nicht mal genervt, das hat mich tatsächlich echt getroffen. Ohne Witz, ich habe diese Meldung gelesen und habe richtig gemerkt in mir, wie ich mir dachte, wow, das tut mir jetzt gerade echt richtig weh. Die ganzen anderen Verletzungen denkst du immer so, oh ja, kacke. Aber wenn es dann wirklich der Rising Star im deutschen Basketball ist, bei den Orlando Magic, der sie die letzten Wochen getragen hat, und dann hast du diese Meldung auch noch gelesen mit wieder ein Riss in der Bauchmuskulatur. Und du denkst dir so, das kann ja jetzt bitte nicht euer Ernst sein. Björn hat am Wochenende Patreon-Pod schon in Joke gebracht. Die sollten mal wirklich ihr Bauchmuskeltraining überdenken, was die da machen. Ja, mich hat diese Woche nichts genervt. Es gibt noch andere Themen, wo ich mir so denke, gerade eben wird irgendwie dieses LeBron James könnte einen Trade forcieren. Thema wird auch relativ groß gemacht, wo ich mir so denke, das möchte ich auch erstmal erleben, dass das wirklich passiert. Aber Franz Verletzung hat mich schon am meisten genervt. Das ist einfach unglaublich bitter. Gute Besserung an ihn. Und ja, scheiße.
Ja, also das hat, glaube ich, ganz Deutschland so ein bisschen getroffen oder alle Deutschsprachigen, weil wir halt alle auf diesem All-Star-Kurs waren. Und es wäre halt darauf hinausgelaufen. Und dann wäre der erste Deutsche seit Dirk, der das geschafft hätte. Erste, dritte Deutsche überhaupt mit Detlef Schrempf, Dirk und dann jetzt eben Franz. Chris Kaman zähle ich jetzt mal nicht. Der war einmal All-Star, hat für Deutschland mal gespielt. Aber zähle ich jetzt nicht so als den bio-deutschen Spieler, was wir normalerweise haben. Dennis wurde es auch noch nicht, was auch schade ist. Wie sind Dennis Stats gerade? Läuft Dennis auf ein All-Star zu? Nicht mehr, ne? Dennis ist bei, Dennis ist bei 18 und 6. Die Quoten sind nach wie vor super, aber der Scoring ist schon deutlich gedroppt und die Assists leider auch. Also das sieht nicht Richtung All-Star aus. Ja, Mann, mega, mega bitter. Also wirklich, das ist so brutal. Vor allem, wenn du weißt, wie dedicated Franz eigentlich ist. Also du hörst ja nie irgendwas Negatives über den. Der macht ja wirklich alle richtigen Dinge. Der ernährt sich gut. Der macht sein Training. Der macht seine Vorbereitung. Der ist vom Charakter her sehr, sehr stark. Und dann hören wir jetzt so, Verletzung, wahrscheinlich 8 Wochen raus. Das war's mit der All-Star-Nominierung. Ist schon schade.
Ja. Wir haben am Wochenende auch schon im Detail drüber gesprochen. Deswegen halten wir das heute auch relativ kurz. Genau. Wenn ihr Bock habt, werdet einfach Patron, fertig.
Ja. Und das muss man sagen, wir machen das nie, dass wir irgendwie sagen, wir halten jetzt ein bestimmtes Thema hinter der Paywall oder so. Deswegen reden wir natürlich hier trotzdem kurz drüber. Aber so unsere ersten Eindrücke, und weil das halt frisch passiert ist, war eben zufällig im Patreon-Podcast. Aber das haben wir schon 100-mal gesagt, dass wir das nie machen würden, zu sagen so, ja, und Franz Wagner ist verletzt. Ja, das besprechen wir heute aber nur bei Patreon. Das wird es niemals von uns geben. Sondern ja, das ist einfach immer so, wie es in der Woche liegt. Und nachdem das da gerade passiert ist, haben wir halt am nächsten Tag direkt drüber geredet.
Dann kommen wir zum Spieler der Woche, und da lasse ich dir jetzt mal den Vortritt, weil ich gespannt bin, ob du jetzt mit dem offensichtlichen Pick gehst oder ob du sagst, hey, ich muss nicht immer nach dem krassesten Scoring oder nach der krassesten Statline gehen, sondern mich hat irgendwie ein anderer Spieler mega beeindruckt. Wer ist denn dein Spieler der Woche?
Okay, also ich habe nicht mal,
ich habe 5 Spieler mitgebracht.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe es mir relativ leicht gemacht. Nachdem wirklich unsere Nominierung für Spieler der Woche immer genau korreliert mit der NBA, habe ich es mir leicht gemacht und habe geguckt, okay, wen hat die NBA diese Woche zum Spieler der Woche gemacht und bin ich damit cool oder stört mich das? Und sie haben, im Westen haben sie Luca und im Osten haben sie Tyler Hero. Wenn ich mich jetzt gerade entscheiden würde, und das ist funny, weil das sind die 2 Fanbases, die immer am meisten kommentieren und die immer am meisten denken, ich mag jeweils das andere Team nicht. Deswegen, egal wie ich mich jetzt hier entscheide, Leute werden sauer auf mich sein. Ich finde, naja, Moment, ich kann mich gar nicht richtig entscheiden, weil ich sehe hier keine Quoten, ich sehe hier keine Effizienz. Ich kann nur sagen, ich habe beide diese Woche sehr, sehr gerne geguckt, und wenn ich mich entscheiden müsste, dann finde ich, dass Tyler Hero unglaublich gut diese Woche gespielt hat. Und es hat mir richtig Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Doncic hatte 29, 12 und 8. Wer bin ich jetzt zu sagen, der hatte eine schlechte Woche oder der war schlechter als Tyler Hero? Ich sag nur einfach, mir hat Hero ein bisschen besser gefallen. Ich habe alle Heat-Spiele geguckt und es hat wirklich Bock gemacht, ihm zuzugucken. Er spielt unglaublich effizient auch dieses Jahr, und deswegen, ich glaube, ich hatte ihn dieses Jahr noch nicht, deswegen, ich nehme ihn diese Woche als Spieler der Woche.
Weißt du, wer uns auch noch hassen wird? Also, wenn wir jetzt gar nicht über ihn sprechen, ist es Jokic. Die Jokic-Fanbase wird komplett ausrasten.
Oh, ja, obviously. Ja, klar.
Genau. Also, hat nur 43,7 Punkte im Schnitt aufgelegt. also, ich erwarte schon ehrlich mehr, wenn man viertes Mal MVP werden möchte, erwarte ich schon ein 50er-Punkte-Average. Also so Michael Jordan-like, wo ja immer alle sagen, er würde heute 55,3% aus dem Feld, 40% von draußen, von der Freiwurflinie 77,8%. Er hat übrigens auch nur 16,7 Rebounds geholt. Also auch da erwarte ich einfach 20 im Durchschnitt. Und er hat nicht mal 10 Assists geaveraged. Also nur 9 Assists. Das ist halt klar, dass du damit halt nicht Spieler der Woche wirst.
Also warte, der hat 43, 16 und 9 geaveraged. Ja. Bei 50 und 40. Ey, komm schon, Mann. Ja, das ist wirklich... aber dann absurd. Nicht mal die Wizards schlagen, ne? Ja,
genau.
Dann würde man als Spieler der Woche werden, wenn man die Wizards schlägt.
Ja, krass. Also ich glaube, die NBA schaut schon immer ganz genau auch drauf, wer hat wie viele Spiele gewonnen, weil ansonsten wärst du an Jokic da jetzt natürlich überhaupt nicht vorbeigekommen. Ansonsten gehe ich gerade eben auch echt mal mit Björn, deswegen habe wir beide sind immer relativ ähnlich von unseren Gedanken her, und ich habe mir auch gedacht, du könntest Tyler Hero picken. Und generell muss ich sagen, dass die Miami Heat einfach in den letzten Spielen sehr, sehr gut aussehen. Das ist Wahnsinn. Sie haben mich wieder überrascht. Sie haben mich bisher wieder Lügen gestraft. Ich dachte, dass es eine richtig verkorkste Saison wird mit ganz, ganz vielen Problemen, aber die sehen einfach gut aus. Sie sind nach wie vor exzellent gecoacht. Jimmy Butler baut natürlich ein bisschen ab vom Scoring her, kommt immer noch super oft an die Freiwurflinie, verteidigt immer noch super gut. Tyler Hero ist so effizient wie noch nie. Bam ist immer noch ein überragender Verteidiger. Leider nicht so effizient, vor allen Dingen im Korbnähe. Die letzten Spiele waren wieder ein bisschen besser. Heat-Fans, ich habe euch schon immer geliebt. Ihr wisst es doch.
Ja, also, bestimmt. Nein.
Vor allen Dingen als Philly-Fan, was für eine Lüge.
Aber Miami und Dallas hat auf jeden Fall beide sehr, sehr leidenschaftliche Fans. Aber ja, es ist ja wirklich hier gerade deswegen habe ich auch die Stats von Doncic vorgelesen. Also ich verstehe auch total jeden, der sagt, nee, Doncic ist Spieler der Woche. Die haben auch dreimal gewonnen. Die Heat haben 4 Spiele gemacht, haben 1 verloren. Aber ja, ich bin einfach allgemein beeindruckt bisher von Tyler Hero. Ich finde echt, der macht einen super Job. Ich hätte niemals gedacht, dass da so eine Effizienz rauskommt, bei seiner Art Basketball zu spielen. Ich mag ihn als Playmaker gerade. Das finde ich auch eine gute Entwicklung. Wenn jetzt vielleicht auch Heat-Fans sagen, oh, das hat er schon lange, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, in dieser Saison ist er nochmal ein besserer Playmaker, spielt wirklich gute Pässe, macht gute Reads. Das gefällt mir sehr gut gerade alles, was Hero so macht.
Ja. Dann sind wir durch mit unseren Momenten und auch dem Spieler der Woche und kommen dann finally.
Ja,
wir sagen übrigens seit einem Monat, lass mal den Pod kürzer halten.
Ja, kommen, ja.
So nach 55 Minuten kommen wir dann auch mal zum Main Part. Also für euch nochmal ganz kurz. Wir haben gesagt, wir schauen uns in den Conferences drei Teams an, basteln drei Trades, wo wir denken, die machen die jeweiligen Teams nochmal besser, damit sie wirklich ein Contender sind. Das ist eine unglaublich schwierige Aufgabe, weil wir müssen auch heute wahrscheinlich noch mit dazu sagen, es gibt noch Trade Restrictions bis zum 15. Dezember oder manche dürfen in diesem Jahr auch noch gar nicht getradet werden. Das vielleicht für euch immer nur ganz kurz ausgeblendet, weil ich habe auch den ein oder anderen Trade mit dabei. Da steht dann, kann erst ab dem 15. Januar getradet werden. Wenn ich das aber auch noch beachten würde, ey, dann würde echt im Osten teilweise gar nichts mehr gehen. Deswegen sei das nur einmal ganz kurz erwähnt. Björn hat den Westen übernommen, ich habe den Osten übernommen und wenn es dir nichts ausmacht, würde ich einfach anfangen.
Klar.
Dann fangen wir an mit deinem Favorite Team und zwar die Milwaukee Bucks, die in den letzten Wochen wieder verbessert aussehen, aber trotz allem ist natürlich immer noch so ein bisschen das Thema, ob man eventuell einen Spieler wie Brook Lopez weiter tradet. Und es gibt ja noch ein anderes Team in der Eastern Conference, die auch Interesse haben, den ein oder anderen Spieler vielleicht für den gewissen Gegenwert noch weiter zu bekommen. Und deswegen habe ich mal ein bisschen was gebastelt. Ob das dann realistisch ist, können wir gleich auch gemeinsam bewerten. Und zwar schicke ich von den Milwaukee Bucks zu den Brooklyn Nets Brook Lopez und Pat Connaughton, die zusammen über 30 Millionen US-Dollar verdienen. Und Brook Lopez hat einen auslaufenden Vertrag. Und ich schicke eure beiden Pick-Swaps, die ihr habt, 2026 und 28 zu den Nets. Und dafür bekommt ihr zurück. Ich kann dir übrigens auch gleich den Screenshot schicken per WhatsApp, dass du es...
Wäre ganz gut, weil da habe ich es ein bisschen vor mir.
Genau. Und ihr bekommt zurück Dennis Schröder und Dorian Finney-Smith. So, ich schicke es dir einmal ganz kurz rüber.
Okay.
Meine Idee dahinter war, zu sagen... Mir gefällt Bobby Portis in der Saison einfach sehr, sehr gut. Und ich könnte mir vorstellen, dass Bobby Portis auch öfters mal im Closing-Line-Up steht, in den Playoffs vor allem, dass ich Brook Lopez und Pat Connaughton quasi aufopfere, bekomme noch einen Playmaking-Point-Guard in Dennis, der halt scoring-technisch in der Saison auch echt gut unterwegs ist. Und wir beide haben vor, glaube ich, 2 Wochen auch mal über Dorian Finney-Smith gesprochen, wie gut der aktuell auch aussieht und seinen Dreier mit 40% trifft. Und Brook Lopez ist für mich einfach nicht mehr auf seinem Peak, auch defensiv. Pat Connaughton ist mir zu streaky, auch im Hinblick auf die Playoffs. Und das war irgendwie so der einzige Deal, den ich irgendwie gefunden habe, weil die Milwaukee Bucks tatsächlich auch ein Second-Apron-Team sind. Das bedeutet, die können fast überhaupt nichts machen, trade-technisch. Jetzt musst du natürlich letztendlich bewerten, macht euch das zum Contender oder sagst du, nein, das reicht nicht.
Okay, ich gucke mir gerade die Picks an, weil, was ich dir nämlich sage ist, wenn ich Brooklyn bin, dann überlege ich mir das ganz genau, ob ich Dennis und Finney Smith beide hergebe für das Paket, was du mir da gerade zusammenschnürst. Und deswegen betrachte ich gerade die beiden Picks. Das ist ja einmal ein Pick-Swap mit New Orleans.
Genau,
und
richtig.
Und wann ist der noch? Der zweite, das 2028.
Portland.
Das ist ein Pick-Swap mit Portland. Huh.
Also das sind jetzt nicht die, krassesten und wertvollsten Picks.
Ja. Pass auf. Ich sag dir, wie es jetzt läuft. Wir sind jetzt hier wirklich im harten NBA-Geschäft, denn meine Aufgabe war es ja, den Westen zu verstärken und tatsächlich habe ich einen Trade für genau dieses Paket. Ich hätte nämlich gerne auch Dorian Finney-Smith und Dennis Schröder und ich hätte gerne die bei den Lakers.
Okay, das ist geil. Wir können das quasi vergleichen. Die Nets bekommen einen Anruf. Okay.
Genau. So, und jetzt rufe ich nämlich an hier mit meinen dicken Lakers-Eiern und sage, Brooklyn! Hey, wie geht's meinem Lieblingsteam aus New York? Sag mal, habt ihr zufällig noch ein paar Assets rumliegen? Ach, habt ihr? Ah, und ihr wollt eigentlich tanken? Ach so, ey, kein Thema. Wir haben den Tank Commander Nummer 1 für euch. Wir geben euch... ich will sie ja nicht absteigen haben aus der Liga. Ja. Nein, ich gebe euch D'Angelo Russell, Jalen Uchifino, Cam Reddish, Christian Wood und einen First-Rounder 2029 für Dennis Schröder und für Dorian Finney-Smith.
Bin ich raus. Kann ich nicht gewinnen.
Kannst du nicht
also,
matchen,
nee,
ne?
Kann ich nicht gewinnen. Würde ich sofort als Nets-GM, würde ich sagen, nehme ich an, ich bekomme mit D'Lo einen soliden Point Guard, zwar mit einem auslaufenden Vertrag, aber den ich vielleicht auch nochmal verlängern kann. Ich bekomme junges Talent. Und der 2029er Pick wird wahrscheinlich so unglaublich wertvoll sein, weil LeBron James ist bis dahin retired. Du weißt nicht, was mit AD ist. Dagegen kann ich nicht gewinnen. Ich schicke Brook Lopez weg. Da könnte man nur sagen, die Nets bekommen einen auslaufenden Vertrag und vielleicht Cap Space frei. Pat Connaughton ist ein Spieler, den man gut weiter traden kann. Und ich habe halt 2 First-Round-Picks reingeballert, um so ein bisschen das auch aufzuwiegen. Ja. Aber sag bitte nochmal das Paket, weil ich hab's mir, ich weiß es jetzt, aber vielleicht, dass die Zuhörer es einfach nochmal komplett haben.
Also es wäre von den Lakers weg, wäre D'Lo, also D'Angelo Russell, Jalen Hood-Schifino, den du gar nicht brauchst, Cam Reddish, Christian Wood und der 2029er First-Rounder. Der ist aber Top 5 protected. Also den würdest du nur bekommen, wenn er schlechter ist als Top 5.
Nee, dann gewinnt doch wieder ich.
Und genau, dafür bekommen die Lakers Dorian Finney-Smith und Dennis Schröder. Und damit klärst du halt 2 Drittel der Lakers-Probleme. Du hast dadurch bessere Defense, besseres Playmaking und besseres Shooting. Du verlierst keine wichtigen Rollenspieler außer D'Lo. Und darauf kannst du, glaube ich, verzichten, vor allem wenn du Dennis wieder bekommst. Haben wir auch schon gesehen, dass D'Lo teilweise gebencht wurde für Dennis in Playoff-Spielen bei den Lakers. Dennis ist vertraut mit dem System, Dennis ist sehr vertraut mit LeBron und mit AD. Ich glaube, dass das wirklich gut funktionieren würde und dann hättest du nur noch eine Schwachstelle bei den Lakers und das ist der Fünfer-Spot. Alles andere wäre damit schon mal wirklich auf einem sehr hohen Niveau geregelt. Ja, aber ich glaube wirklich, dass Finney-Smith und Dennis einen sehr, sehr hohen Wert haben da draußen und ich frage mich, ja, wer am Ende am meisten bietet. Bei Brooklyn, aber ich bin mir zu 1000% sicher, dass Brooklyn für den Blow-Up geht. Ich kann mir das, die Konstellation stimmt nicht. Ich glaube nicht, dass das Team Bock hat zu verlieren. Ich glaube nicht, dass der Coach Bock hat zu verlieren. Ich glaube nicht, dass Dennis getradet werden will, aber jeder Vertrag in Brooklyn läuft aus. Alles ist darauf ausgelegt, dass sie junge Talente sich erdraften und dann komplett neuen Core aufbauen. Da brauchst du Picks und du brauchst junge Spieler und da brauchst du wirklich jetzt keinen Dennis, der aktuell in der besten Form seines Lebens ist. Alle Teams rufen für den an, sagen, ey, wir werfen euch vielleicht einen Pick rein, erst First-Round-Pick, bla bla bla. Da sagst du jetzt Brooklyn nicht, nee, aber wir mögen Dennis so gerne. Du sagst, ey, das ist ein Business und wir wollen Neuaufbau die nächsten paar Jahre und da passt er eh nicht. Ja, wir traden ihn.
Ja, ja. Pass auf, wir machen das noch weiter, weil es einfach witzig ist. Also okay. ich bin ja Bucks GM. Dann denke ich mir so, okay, jetzt muss ich rausfinden, wer macht Angebote noch.
Okay.
Yo, Shams, was geht, Buddy? Weißt du, wer ein Angebot abgegeben hat für... Ah, die Lakers, okay. Okay, Lakers. Ich rufe Sean Marks an, GM der Nets, und sage ich, ey, Sean, du willst nicht wirklich die Lakers stärker machen, oder? Jetzt mal wirklich, greif dir mal an deine eigene Ehre. Dies ist es egal, was sie anbieten, ne? Das kannst du einfach nicht. Aber stell dir
okay,
mal vor,
okay, jetzt bin ich Sean Marks. Sag nochmal.
Ja, sag, ey, Sean, Mann, du kannst jetzt nicht wirklich die Lakers stärker machen wollen, oder? Das kann nicht dein Ernst sein.
Ja, aber ich soll meinen Competitor im Osten stärker machen, die Bucks.
Hä, ihr wollt doch sowieso tanken, ich helfe euch doch. Brook Lopez
ja,
ist
wurscht. Und was jucken mich dann die Lakers im Westen, wenn ich im Osten tanke?
Oh,
nee, ich glaube, das juckt den tatsächlich weniger. Das ist keine Bucks-Drew-Holiday-Situation, was die dann richtig in den Arsch beißt. Nee, das kann da ja nicht wirklich passieren. Ja, aber okay. Dann sagen wir, dass die Nets auf jeden Fall sehr interessante Pakete haben. Die haben ja auch noch andere Spieler. Und dass, glaube ich, viele dafür anrufen. Und wir sagen jetzt mal, dass mein Lakers-Paket das Bucks-Paket zumindest ausstechen würde.
Wir müssen noch eine Frage beantworten, uns gegenseitig. Geben wir dem anderen, das macht sie zum Contender. Also du musst quasi bei mir noch beantworten, würde das die Bucks zum Contender machen? Und ich muss für dich beantworten, macht das die Lakers zum Contender? Dennis und Dorian Finney-Smith bei den jeweiligen Teams.
Boah, das ist schon schwer, weil man ist natürlich bei den Bucks jetzt total an dieses System gewöhnt mit Giannis und mit Brook Lopez dann auf der 5 eben. Wenn jetzt Brook Lopez wegfällt, muss Giannis viel auf der 5 aushelfen, beziehungsweise die 5 komplett übernehmen, weil wir haben ja gar keinen anderen Fünfer.
So ganz 100% bin ich auch nicht überzeugt, leider. Ja. Aber Brook Lopez ist halt irgendwie, es ist ein auslaufender Vertrag, das ist so eine richtige Scheißsituation für die Bucks gerade.
Ja, tell me about it, ja, ich weiß das. Aber das ist auch so, dass er eigentlich zu gut ist oder zu gut passt neben Giannis, als dass du ihn abgeben willst. Beziehungsweise du müsstest dann einen Big bekommen, einen vernünftigen Big. Wenn du mir jetzt in irgendeinem Szenario sagen würdest, was weiß ich gebe dir Miles Turner, daneben, dann würde ich sagen, ja, okay, dann machen wir den Trade. Aber du bekommst halt einen Wing in Finney-Smith und einen Guard in Dennis. Das würde die Bucks safe stärker machen. Vor allem die Wing-Position, weil die Bucks haben niemand, um die Celtics wirklich zu verteidigen, um New York gut
das
zu verteidigen.
Gedanke, ja.
Also da hilft jeder Wing-Verteidiger 100% und Dennis ist sowieso stark. Aber wir hätten dann ein riesen Big-Problem und deswegen würde ich es, glaube ich, nicht machen wollen. Beziehungsweise es macht sie nicht zum Contender. Es würde sie vielleicht sogar besser machen. Es macht sie aber immer noch nicht zum Contender auf dem Level wie Boston.
Ich habe es jetzt nicht nachgebaut und wahrscheinlich würde es nicht so einfach gehen. Man müsste ein bisschen rumspielen. Was ist, wenn ich diesen Trade anstatt mit Brook Lopez mit Middleton mache und du packst Dorian Finney-Smith anstelle von Middleton rein in die Starting Five und hast dann Dennis von der Bank?
Dann wäre es crazy, aber das macht halt Brooklyn
ja,
niemals.
Was willst du? Genau, richtig. Das war eben auch mein Problem, weil was gebe ich Brooklyn, dass die dann sagen, ja. Nee. Okay, gut.
Okay.
Aus deiner Perspektive, ich sehe halt überhaupt kein, also ich meine, Dennis Schröder und Dorian Finney-Smith sind zwei unglaublich gute Spieler, die den Lakers auf jeden Fall helfen würden, ne? Weil sie einfach Kontrolle reinbringen würden ins Spiel, Shooting reinbringen würden ins Spiel, Tiefe reinbringen würden. Ne? Aber ich sehe trotz allem nicht, dass die Lakers, egal mit welchem Trades, halt wirklich, und wir müssen halt leider auch immer an die Top-Teams denken, ne? Schaff's ich mit meinem Trade-Paket die Celtics zu besiegen, man braucht gar nicht großartig rumlabern, und schaffst es du mit deinem Paket die Thunder oder die Mavs zu besiegen. Und ich glaube, es würde auf jeden Fall den Lakers helfen, einen direkten Playoff-Spot zu bekommen und dann auch in der ersten und zweiten Runde, je nach Matchup, dann doch bessere Chancen zu haben. Aber wirklich Contender zu sein, um den Titel mitzuspielen, ich glaube, da würde nicht mal Dennis Schröder und Dorian Finney-Smith reichen, ist meine persönliche Meinung. Wie siehst es du?
Es ist super schwer, das einzuschätzen im Westen, weil du halt so viele Contender hast, die es alle machen können. Also im Osten kannst du sagen, okay, wir haben die Celtics und an denen musst du dich immer messen. Im Westen, wie du schon sagst, du musst halt mit den Mavs gehen, du musst mit OKC gehen. Ich bin gespannt, ob Houston noch irgendwas macht, ob die es vielleicht sogar schaffen, sich zur Trade Deadline noch zu verstärken, weil da haben wir das Fred VanVleet-Thema. Da kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf zu sprechen. Ja, du musst die Nuggets im Auge haben. Die sind für mich auch so ein Trade-Kandidat, über die wir gleich noch reden werden. Ich bin bei dir. Also es macht sie nicht zum Contender, zum Nummer 1 Contender, sondern sie wären maximal und das auch wirklich nur mit absolut gesundem und völlig fitten LeBron und AD würde sie das aufs gleiche Level heben wie die Mavs und OKC. Es würde sie nicht zum Champion machen im Besten. Aber es wäre ja trotzdem eigentlich geil, weiterhin kompetitiv zu sein. Und dieser eine Pick, den ich hier abgeben würde, damit dieser Trade funktioniert, der ist mir eigentlich ziemlich egal.
Ja.
Also wenn ich die Lakers wäre, ich würde es machen.
Auf jeden Fall. Ey, die Lakers wäre ja komplett wahnsinnig, wenn sie das nicht machen würden. Du bekommst ungefähr 3 Spieler los, die du gar nicht haben möchtest mehr. In D'Angelo Russell, in Christian Woods. Und welchen Spieler willst du noch? Ja, Pochettino ist... Aber der wird sich auch niemals, die Timeline ist eine ganz andere, der passt halt überhaupt nicht rein. Okay, machen wir mal diesen ersten, es war jetzt witzig, dass wir beide natürlich auch das ähnliche Paket haben. Jetzt kommt was ich so liebe und was ich so gerne sehen würde und ich habe es Björn am Wochenende auch schon mal ein bisschen vorgeschlagen und jetzt heute kann ich diesen Trade auch einfach mal mit reinwerfen und zwar trade ich zwischen den Orlando Magic und den Atlanta Hawks. Passt auf, ihr könnt euch vielleicht schon denken, was ich jetzt machen werde. Und zwar hole ich Trae Young. Ich beende dieses Trae Young-Thema in Atlanta und gebe euch ein Paket zurück, was wieder zu eurer Timeline passt, was euch nochmal Picks gibt, was auch zu Risaché passt, zu Dyson Daniels und so weiter und so fort. Ich bekomme Trae Young. Ich gebe dafür ab Wendell Carter Jr., Anthony Black, Kontavious Caldwell-Pope, den muss ich mit reinpacken, weil sonst kriege ich es von der Kohle her nicht hin. Und gebe euch noch 2, 3 First-Round-Picks. Ich bekomme meinen Playmaking-Point-Guard an der Seite von Jalen Suggs, der dieses Team endlich anleitet in der Half-Court-Offense, der scoring-technisch sowieso abgebaut hat. Kein Problem, weil Franz und Paolo werden übernehmen, wenn sie wieder da sind. Ich vertraue in Zukunft auf Bitadze und Mo von der Bank in der Big Man Rotation. Ich muss keinen Tristan da Silva mit abgeben, keinen Jonathan Isaac oder sonst wen. Und ich gebe euch mit Anthony Black eines der besten, jüngsten Talente in der NBA. Wendell Carter Jr. hat einen 5-Jahres-Vertrag, der super geil ist. Kentavious Caldwell-Pope hat einen super Trade-Wert, hat noch 3 Jahre Vertrag. Und noch 2, 3 First-Round-Picks. Und die Atlanta Hawks haben super Assets zurückbekommen. Ich gebe nichts ab, wo ich sage, ich breche zusammen und ich habe Trae Young bei den Orlando Magic und damit koche ich.
Das habe ich jetzt nicht ganz gehört, kriegen die Magic außer Trae noch irgendjemand oder ist es nur Trae?
Es ist nur Trae. Natürlich, wenn es dann, da müsstest du jetzt wirklich diesen Call haben und dann so hin und her verhandeln. Yeah. Vielleicht würden die Magic dann auch sagen, hey, gibt uns vielleicht auch irgendwie einen Pick zurück mit Protection, ne? Oder in so einem Trade wären sicherlich Swaps mit dabei, wo dann sagen, ja, hey, komm, okay, machen wir einen Swap in diesem einen Jahr. Aber genau, für euch einfach nochmal, die Atlanta Hawks würden bekommen Caldwell Pope, Wendell Carter Jr., Anthony Black und 2, 3 First-Round-Picks und ich bekomme dafür Trae Young.
Okay.
Und besiege damit die Boston Celtics natürlich, weil das war ja meine Aufgabe. Also die smoke ich. Tatum und
die
Brown
smokest machen. Du jetzt.
Geil. Franz und Paolo Banchero nehmen die beiden Jays auseinander. Und Trae kocht am Nein, das ist natürlich nur Spaß.
Trae kocht Derek White und Drew Holiday.
Ja, das ist auch gerade, in dem Moment habe ich dann kurz auch so, okay, lass erstmal Björn reden.
Ja, ich finde Trae als Trade-Paket sehr spannend. Du wirst lachen, mein zweiter Trade beinhaltet ebenfalls die Hawks und ebenfalls Trae. Aber bevor ich jetzt darauf eingehe, ich finde... Ich weiß, dass du es von den Verträgen ja so machen musstest, damit es funktioniert. Ich finde es von Seiten Atlanta, von Seiten der Magic ein Overpay. Ich finde, sie geben zu viel ab. Also ich bin ein großer Wendell Carter Jr. Fan. Ich fände es gar nicht gut, KCP jetzt schon wieder abzugeben, nachdem er erst eine halbe Saison da war. Anthony Black ist ein Riesentalent, wie du richtig gesagt hast. Und wer ist noch drin? Noch ein Spieler?
Nee, die drei, genau. Die drei
Spieler. Und
ja, noch ein Spieler, dann wäre es ja Wahnsinn. Ist eh schon so krass.
Genau.
Also.
Ja, genau. Also ich finde es, wie gesagt, ein bisschen zu teuer für Trae. Also es sind ja 3 Rotation-Spieler, die ich abgebe für einen. Damit mache ich mich schon deutlich dünner. Ich baue ein Defense ab, weil KCP weg ist. Ich baue ein Shooting ab. Nee, gefällt mir nicht zu 100%. Ich finde es ein Overpay für Trae.
Also ich liebe diese Vorstellung, das mal zu sehen, Trae Young bei den Orlando Magic. Aber aktuell bist du wirklich in dieser Situation, wo dein Team einfach so tief ist, wo du es, glaube ich, wirklich bloß, ich argumentiere jetzt gegen mich, ist ja egal, würde dieses Team, glaube ich, wirklich nur aufbrechen, wenn ich sage, das ist der Spieler, der mich wirklich zum Contender Nummer 1 macht. Oder wo ich wirklich sage, das ist der Move, keine Ahnung, ich bekomme... Prime Stephen Curry auf der Point Guard Position oder ich bekomme Prime LeBron oder Prime Kevin Durant oder weiß der Geier was. Und du weißt halt nicht, wie gut Trae Young dann wirklich fittet bei den Orlando Magic. Ich wollte es aber auch einfach, generell muss man sagen, die Orlando Magic wären ja damit nicht Contender. Also auch wenn ich da jetzt gerade ein bisschen Spaß gemacht habe, klar, das Trae Young, Jalen Suggs, Franz Paolo und auf der 5 würdest du dann wahrscheinlich Bitadze spielen, der eine tolle Saison spielt. Deine Bank wäre immer noch gut, aber du wärst halt trotzdem nicht Contender. Also, ja. Aber bastel mal einen Contender in der Eastern Conference. Die haben alle so beschissene Verträge. Schau dir mal die Bucks-Verträge an. Ich sag bloß die New York Knicks, die haben auch so abgefuckte Verträge. Sorry. Ich habe gestern zu Björn gesagt, ist mir egal, welche Conference ich übernehme. Er so, ich übernehme Westen. Dann eine Stunde später gehe ich rein in den Osten, schau mal die Verträge an. Dann ich so, ich bin so dumm. Warum sag ich einfach? Dann hau mal deinen Trae Young Trade raus.
Ja, ich muss gerade überlegen, weil ich hatte eigentlich einen Grund. Ich hatte keinen Bock, mich um den Jimmy Butler Trade zu kümmern. Das war mein Ding, weil ich dachte mir im Osten, da muss ich bestimmt. Jimmy ist schon sehr.
Das kannst du vergessen. Der verdient 50
spannend.
Millionen.
Ja, genau. Und dann dachte ich mir, ey, nein, ich finde dann keinen. Und dann, nee, komm. Okay, also pass auf. Ich bin ja die Nuggets, ne? Mhm. Achso, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Ja, ich bin die Nuggets.
Ja.
Und jetzt rufe ich an und sage, ey Atlanta, wolltet ihr nicht eigentlich einen Rebuild um euren jungen Core machen?
Ja.
Da passt doch ein Spieler oder zwei Spieler gar nicht mehr rein. Pass auf, wir geben euch einen Blockbuster-Trade. Wir geben euch... Wir geben euch Jamal Murray und Michael Porter Jr.
Mhm.
Und dafür bekommen wir von euch Trae Young, Clint Capella und David Roddy, damit es funktioniert vom Vertrag her mit David Roddy, also von den Gehältern. Ja, dadurch hat Denver mehr Playmaking, mehr Rim Protection durch Capella und einfach ein bisschen Entlastung auf der 5 für Jokic, damit er nicht das 100. Jahr in Folge Nummer 1 beim Value Over Replacement Player werden muss, weil dann hätte er mal wirklich einen Valuable Replacement Player und müsste nicht immer die 1 sein. Ja, ich glaube, es macht Denver besser. Ich finde, du musstest Jokic Fenster maximieren. Es ist absoluter Bullshit, dass die mit einem Team rumlaufen, wo sie gerade so gewinnen, wenn Jokic irgendwie 40 Punkte Triple-Double auflegt und teilweise reicht ja nicht mal das. Und ich glaube, dass Trey sehr, sehr gut fitten würde von seinen Playmaking-Fähigkeiten. Ich kann mir vorstellen, dass wenn er nicht mehr die erste oder zweite Scoring-Option ist, dass er auch deutlich besser wieder wird von seiner Effizienz her. Und dann finde ich ehrlich gesagt das Clint Capella-Pairing ganz cool, weil Capellas Vertrag läuft aus. Der verdient 22 Millionen. Wenn es dem in Denver gefällt, dann verlängert er vielleicht für kleineres Geld. Dann habe ich immer noch einen 30-jährigen Capella. Der ist natürlich nicht mehr Prime Capella, aber der gibt mir noch ein paar bessere Backup-Minuten als DeAndre Jordan auf jeden Fall. Finde ich eigentlich einen ganz geilen Trade. Was sagst du?
Sag nochmal das Paket von Denver, was rübergeht zu den Atlanta Hawks.
Murray,
Jamal Murray, MPJ
Jamal
und?
Murray, Michael Porter Jr. Warte, ich habe den Trade irgendwo noch offen. Shit, habe ich jetzt nicht mehr angezeigt, aber ich würde auf jeden Fall noch einen Pick. Warte.
Ja, ich hab schon Trae Young, David Roddy, Clint Capella von den Atlanta Hawks zu den Nuggets für Jamal Murray und Michael Porter Jr.
Genau, ich hab gar keinen Pick im Moment drin, weil du bekommst ja MPJ, also Michael Porter Jr. ist ja wirklich immer noch ein guter junger Spieler.
Mhm.
Jamal Murray musst du halt gucken, was aus dem wird und ja, ist so ein bisschen der Dump in dem Trade.
Also erstmal aus Perspektive der Atlanta Hawks denke ich mir, das wäre auf jeden Fall nicht so vom jungen Talent und von den Draft Assets her, dass mich das wirklich, dass ich da irgendwie zustimmen würde. Das ist okay. Der erste Punkt. Und aus Perspektive der Denver Nuggets denke ich mir, okay, Trae Young ist gerade eben ein überragender Playmaker, aber ein sehr, sehr wackeliger Scorer. Und Playmaking habe ich ja eigentlich immer durch Jokic genug. Also eigentlich bräuchte ich so einen Scoring First Point Guard, sondern Kyrie Irving oder irgendwie so jemand. Ja. Ne? Deswegen.
Sag das nicht Trae Young. Wenn du Trae Young sagst, eigentlich brauche ich dich noch mehr als Scorer, dann ist Playmaking vorbei. Dann wird nur noch geworfen.
Du weißt aber natürlich auch nicht, wie gut Trae Young eventuell funktionieren würde an der Seite von Jokic. Allerdings ist Trae Young natürlich auch defensiv anfällig. Du bekommst halt keinen Wing zurück. Also MPJ spielt echt keine geile Saison, aber das ist für mich fast krass das größte Fragezeichen, wo ich sage, okay, wie spiele ich denn dann auf dem Flügel, weil deine Starting Five wäre mit dem Paket, was du jetzt gerade gemacht hast, wäre ja Trae Young, dann spiele ich auf der 2 Christian Brown, auf der 3 spiele ich
Stroud oder Watson. Einer von den beiden rutscht dann in die Starting Five.
Dann hast du auf der 4 Jokic und auf der 5 Capella. Du hast auf der 4 Gardner Aaron und auf Gordon. Der 5 hast du Jokic und Capella. Das macht dich niemals zum Contender. Also da lege ich meine Hand für ins Feuer, dass das nicht reicht. Nee.
Ja, okay, aber ich bekomme von Atlanta, die haben zwar, weil ich habe überlegt, okay, das habe ich mich ehrlich gesagt gar nicht getraut.
Weißt du, wen du noch bräuchtest in dem Paket? DeAndre Hunter.
Genau, ja. Und ich hatte DeAndre Hunter, war kurz davor, ihn anzuklicken und dachte dann sofort, nee, so wie der spielt, gibt Atlanta den gerade niemals her. Vor allem nicht für mein Paket, nur mit MPJ und Jamal Murray. Weil Jamal Murray ist ja wirklich ein Risiko, dass du dir ans Bein bindest dann. Du zahlst dir eine Menge Geld für sehr inkonstante Leistungen. Jetzt hat er die letzten Jahre auch mit Jokic zusammengespielt. Das sieht so auch nochmal besser aus als wahrscheinlich in jedem anderen Team. Ja, das ist Atlanta gibt keinen dieser Wings gerade her. Die geben weder Jalen Johnson noch Risa Shea noch DeAndre Hunter her. Und Dyson Daniels auch nicht.
Ja, vor allem, wenn du dann auch wirklich sagst, okay, im Hinblick auf Rebuild, dass die Atlanta Hawks da halt einfach zu wenig Rebuilding Assets zurückbekommen. Also müsstest du dann wirklich dran glauben, dass MPJ halt nochmal irgendwie diesen Riesensprung machen würde. Ich sag euch ehrlich, mein Ceiling bei MPJ ist ganz, ganz low. Also ich weiß nicht, ob bei dem noch irgendwie großartig was kommt. Und dann Jamal Murray hat gerade eben die schlechteste Form seiner Karriere wahrscheinlich so. Zumindest über die letzten Jahre. Deswegen, nee, da muss ich mein Veto einlegen. Das mache ich nicht. Und auch als Contender würde mir das tatsächlich, also das macht die, muss auch generell sagen, die Nuggets zum Contender wieder zu machen, ist schwierig. Die haben es einfach über die letzten Jahre verkackt. Das gibt's meiner Meinung nach keinen Trade, der die jetzt einfach von heute auf morgen zum Contender macht.
Das Ding ist vielleicht noch, und da bin ich jetzt vielleicht ein bisschen hoch, was die jungen Spieler angeht, aber Watson und Strotter sind wirklich gut bisher. Mhm. Und ich glaube, dass einer von den beiden auch starten könnte. Je nachdem, was du, ob du ein bisschen mehr Shooting brauchst oder ein bisschen mehr Defense brauchst, kannst du entweder den einen oder den anderen reinwerfen. Aber ja, dann hast du halt Christian Brown und einen der Jungen noch mit drin, mit Trae Young, Aaron Gordon. Ja, du hast schon recht, wenn man es dann so mal aufdröselt, wie die Starting Five wäre, dann ja, fällt es wahrscheinlich flach. Nee, das fällt flach. Aber glaubst du, die Hawks haben mehr Bock auf mein Paket oder was war dein Paket nochmal?
Ja, also da brauchen wir.
Achso, dein ganzes Overpay. Ja, gut, da haben sie bei mir dreimal aufgelegt, weil du schenkst ihnen ja die halben Orlando Magic.
Ja, okay. Da brauchen wir ja nicht drüber diskutieren. Also mein Paket ist ja sexy as fuck mit Anthony Black, Wendell Carter Jr. und Caldwell Pope.
Ja, ja, ja.
Und dann auch noch, was habe ich da? Habe ich noch First-Round-Picks mit reingepackt. Ich bin wirklich richtig drauf.
Ja, das ist Wahnsinn. Also ja, das ist der Overpay des Jahres.
Der Rudy Gobert-Trade, der hat einfach mein Vermögen, richtig zu denken, hat er leider einfach eingeschränkt. Ich kann nicht mehr klar denken seit diesem Trade. Okay, dann haben wir beide, glaube ich, noch einen Brandon Ingram-Trade mitgebracht, oder? Hast du vorhin auch, glaube ich, angeteasert?
Ich habe es angeteasert, genau. Ich hatte die Pelicans, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil ich gemerkt habe, ich kann die Pelicans egal wie nicht zum Contender machen. Weil sie einfach bei 25 stehen, also bei 5 Siegen, 20 Niederlagen und die kommen dann nie mehr raus. Deswegen habe ich die dann irgendwann verworfen. Ich hatte das aber vorhin noch im Hinterkopf, deswegen habe ich das erwähnt. Aber nee, ich hatte keinen Brandon Ingram. Trade, hast du einen?
Ja, tatsächlich, weil ich muss ja die Pelicans nicht stärker machen. Ich muss ja mein Team stärker machen im Osten. Ne? Deswegen ist die Pelicans, können wir eigentlich am Arsch vorbeigehen, was mit dem passiert. Also außer, dass ich ihnen halt ein Paket irgendwie anbieten muss, wo sie sagen, okay, das machen wir, weil Brandon Ingram hat einen auslaufenden Vertrag. Und dieser Trade ist so simpel und einfach, dass ich nicht mal weiß, ob er zu einfach ist. Brandon Ingram hat einen auslaufenden Vertrag und ich bin die Cleveland Cavaliers. Und Björn und ich, wir haben ganz, ganz oft darüber gesprochen, dass wir auf dem Flügel noch irgendetwas bräuchten, vor allen Dingen, wenn es gegen die Boston Celtics geht. Und ich stelle mir natürlich Brandon Ingram in absoluter Topform vor. Und dann wäre er, glaube ich, jemand, der die Cavs nochmal stärker machen würde. Und ich schmeiß einfach nur rüber Max Strus, Okoro und Niang. Das sind Verträge, die, pass auf, 15 Millionen, 10 Millionen und 8,5 Millionen. Am meisten wehtun würde mir Okoro in diesem Paket. Ich sage euch aber, wir sind gerade eben in der Regular Season. Und in den Playoffs spielst du ganz bestimmt keine neuen 10-Mann-Rotation. Das wirst du ganz bestimmt nicht tun, weil es sind 7-8 Mann, die du maximal spielen kannst. Am Ende sind es wahrscheinlich eher 7 Mann. So, das bedeutet, ich brauche diese Tiefe von 9-10 Mann nicht wirklich. Du kannst wirklich ein Fragezeichen dahinter machen, ob ein Ty Jerome in den Playoffs funktioniert, gegen die Boston Celtics, ob Niang funktioniert gegen die Boston Celtics in der 7-Spiele-Serie. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich versuche wirklich noch einen Scoring-Wing mit reinzubekommen, der eine solide Defense spielen kann, glaube ich, wenn er möchte, in den Playoffs. Mhm. Und deswegen ist es so ein einfaches Paket, wo Björn jetzt natürlich wieder sagen könnte, ich gebe zu viel Tiefe ab. Deswegen habe ich aber auch gleich gesagt, diese Tiefe im Hinblick auf Competen und Playoffs. Und ich packe dann quasi an die Seite von Darius Garland, Donovan Mitchell, Brandon Ingram, Evan Mobley und Jared Allen. Und meine Bank ist immer noch gut. Yeah. Ich habe immer noch Caris LeVert, ich habe immer noch Ty Jerome. Also ich bin nicht irgendwie das ist wahrscheinlich der mir sogar am besten gefällt von allem, die ich gerade eben vorgelesen habe.
Ja. Yeah. Okay, also du hast das ganze Ding halt eingeleitet mit, es geht mir am Arsch vorbei, was bei den Pelicans passiert und genauso klingt dein Trade.
Es sind übrigens drei Verträge, die noch 2 und 3 Jahre gehen, also du kannst die super weiter traden, ne?
Ja, okay, aber wenn die Pelicans kommen, ne, und sagen, yo, wir haben es endlich geschafft, Brandon Ingram zu traden. Der größte Name ist Isaac Okoro, den wir zurückbekommen. Das kannst du aber so vergessen, dass die das machen. Also ich glaube einfach, die Pelicans sagen, du bist wahnsinnig. Dafür schicken wir den nicht rüber. Waren da Picks mit drin?
Hä, natürlich nicht. Ich overpay doch nicht.
ich glaube, vielleicht liege ich falsch.
Die Cavs haben auch, glaube ich, gar keine Picks, muss ich dazu sagen. Die haben nur Second-Round-Picks, die ich mit reinwerfen kann. Ja.
Ja, okay. Nee, also ich bin großer Fan von Isaac Okoro offensichtlich, aber die anderen beiden bringen mir jetzt nicht so viel. Und wirklich halt, du tradest hier einen, ja, immer noch irgendwie einen der besten jungen Spieler, die es in der NBA gibt. Also klar, was ist Ingram mittlerweile, 26 vielleicht, 25, 26, sowas. Mhm. Der ist immer noch ein guter, wie du gesagt hast, halt Forward, der seine 20 Punkte auflegen kann, sein Shooting ist gut. Die Defense ist potenziell da. Ich habe sie jetzt nicht so krass gesehen, aber von der Länge her, es erinnert schon sehr an Kevin Durant alles. Also er könnte theoretisch, glaube ich, eine ganz gute Defense spielen. Du brauchst lange Wings gegen die Celtics, da hättest du definitiv auch einen Vorteil. Ich glaube einfach, dass die Pelicans sagen, ey, no way. Also wir geben nicht unseren zweiten Franchise-Player neben Zion, den geben wir jetzt nicht her für ein Paket, was angeführt wird von Okoro. Das glaube ich einfach nicht.
Ja, also wenn ich natürlich jetzt wirklich reingehen würde in diese Argumentation, dann müsste ich halt wirklich sagen, hey, das ist ein auslaufender Vertrag. Was denkt ihr denn, was ihr bekommt von den anderen Teams? Dann müsste
okay,
ich natürlich
fair.
Dann,
also
dann
Ingram läuft aus.
Ingram läuft aus. Also okay. Muss man sagen, wäre dieses Paket ja eine Frechheit. Da muss man einfach ehrlich sein. Also das kann ich bloß machen, weil ich lange Verträge mit reinwerfe und ich bekomme einen auslaufenden Vertrag zurück.
Okay.
Und man könnte natürlich sagen, hey, ich kann euch zwar keine Picks anbieten, aber mit meinem Paket habt ihr endlich mal wieder eine Starting Five, die ihr spielen könnt, Mann. Mhm. So quasi. Ich glaube, dass Brandon Ingram sehr, sehr schwierig sein wird zu traden, weil du aus Perspektive der Pelicans halt so ein bisschen die Arschkarte hast. Das ist ein auslaufender Vertrag und die Liga weiß, dass es nicht komplett klar ist, ob sich beide Parteien einigen. Also da müsste man quasi wirklich pokern und sagen, okay, weil ich muss halt sagen, ich meine, die anderen GMs kennen ja die Picks-Situation. Ich kann ja nur sagen, ich habe nur noch Second-Round-Picks. Was soll ich dir geben? Wenn du jetzt aber natürlich als anderes Team daherkommst und sagst, ich gebe dir für Brandon Ingram noch 2 Firsts, dann bin ich natürlich raus als Cleveland Cavaliers. Dann habe ich natürlich die Arschkarte. Ich habe es eingangs schon erwähnt. Das ist halt Pelicans Perspektive. Ich bin halt jetzt aus der Perspektive der Cavs hier reingegangen und Brandon Ingram dort würde ich einfach gerne sehen, wird aber, glaube ich, nicht passieren. Ich glaube allerdings, dass du dann echt nochmal einen Ticken bessere Chancen hättest gegen die Boston Celtics und das war ja meine Aufgabe, das irgendwie zu versuchen. Aber Björn sagt, nee, das macht er nicht, weil Okoro ist der beste Spieler in diesem Paket, verstehe ich auch irgendwo. Aber würdest du mir das Contender, würdest du mir das geben mit Brandon Ingram? Celtics gegen Cavs?
Ja, also auf dem Papier ja, aber wir haben halt jetzt beide ein paar Mal den Konjunktiv wirklich angewendet für wenn die Defense von Brandon Ingram auf dem Level ist, was wir hoffen, dass sie ist. Ich habe jetzt Brandon Ingram aber auch noch nicht in den Playoffs so verteidigen sehen. Der muss jetzt auch noch nie gegen die beiden Jays ran.
Ja,
da setzt du schon eine Menge auf ihn und halt normalerweise ist Okoro dein wirklich designierter, dafür ausgewählter Spieler, der eben die besten Wings verteidigt. Er hat natürlich ein Größenproblem, er ist nicht der allergrößte, aber er ist ein guter Defender so. Ingram ist ein Gamble. Aber ich gebe dir recht, das würde die Cavs halt auch offensiv einfach nochmal viel stärker machen. Das ist ja auch ein Faktor, den man auf jeden Fall mit reinrechnen sollte. Also die Scoring-Power von dem Brandon Ingram noch zu diesem Cleveland-Team dazu, wäre natürlich auch sehr stark.
Ja, aber was ich auch noch ergänzen möchte, alles habe ich hier gebastelt, um zu versuchen, um die Boston Celtics zu schlagen. Und nichts davon wird sie besiegen. Ja. Nichts. Wenn die Boston Celtics fit in die Playoffs gehen, werden andere Teams teilweise gesmoked. Vielleicht gibt es, vielleicht haben die Cavs eine gute Serie und gewinnen vielleicht irgendwie 1-2 Spiele. Aber das ist, und übrigens, falls sich einige fragen sollten, warum ich die Knicks nicht mit reingepackt habe, es tut mir leid, in der Starting Five der Knicks verdient jeder seine 20 bis 40, 50 Millionen. Ich müsste jemanden aus der Starting Five wegtraden. Ich müsste einen Josh Hart, Mikal Bridges, OG Anunoby, ich müsste irgendjemanden von denen mit reinpacken, weil jetzt einige vielleicht sagen, was ist denn mit den Knicks, die Bench irgendwie besser machen? Ja, was soll ich denn bitte anbieten? Einen verletzten Mitchell Robinson, einen Cameron Payne, so, wisst ihr, deswegen habe ich die Knicks zum Beispiel nicht mit reinbekommen, weil ich mir einfach gedacht habe, da gibt's einfach nichts, wo ich sage, ich mache die Knicks jetzt so viel besser. Da muss ich auch noch First-Round-Picks mit reinballern. Deswegen habe ich die Knicks nicht mit dabei gehabt.
Okay, verstehe.
Gut, dann ist dein letzter Trade dran.
Ja, ich mag meinen letzten Trade gar nicht, nee, muss ich leider gestehen. Vor allem mit dem Hintergrund, hier wirklich ein Championship-Team zu machen oder zumindest einen ernsthaften Contender. Ich habe zwei eigentlich. Der eine ist geklaut, der andere ist von mir. Ich sag dir erstmal den von mir, weil der ist wirklich nicht so stark. Da wären Houston und Portland wären hier mit drin. Und ich habe mir gedacht, okay, das offensichtlich große Thema bei den Rockets ist ja Fred VanVleet. Hat 42 Millionen auf dem Vertrag. Nächstes Jahr ist eine Team-Option.
Ja.
So, das ist natürlich denkbar kacke, weil ich glaube nicht, dass du für 42 Millionen Fred VanVleet verlängern willst als Team. Auf der anderen Seite, du willst ihn auch nicht ohne Gegenwert gehen lassen. So. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, den muss ich irgendwie traden, wie werde ich besser? Und dann habe ich mir überlegt, ja, und ich habe ja so viel junges Talent irgendwie zusammen schon bei den Rockets. Ja, aber du wirst jetzt sehen, das altert nicht gut. Also
hau
pass
einfach
auf.
Raus. Ist
ich
ja
hab,
egal.
Ich hab, ja.
Mann, ist der schlechte Trade.
Die Rockets geben ab Fred VanVleet, Jabari Smith, Cam Whitmore und einen First Rounder.
Mhm.
Wobei, streich mal den First Rounder. Ich glaube, den brauchen wir gar nicht.
Fred VanVleet. Finde ich aber gar nicht so schlecht, okay.
Ja, Jabari Smith, Cam Whitmore. Mhm. Und dafür bekomme ich, wenn ich Houston bin, dafür bekomme ich Jeremy Grant und Anthony Simons.
Okay. Aber so schlecht ist der Trade doch gar nicht, finde ich.
Okay, ja, danke, dass du mich ein bisschen bestätigst, weil ich habe ein bisschen Sorge, weil Anthony Simons spielt bisher eine richtig schlechte Saison, ist komplett eingebrochen von seinen Quoten, von seiner Effizienz. Er war noch nie der Effizienteste, jetzt ist auch noch sein Dreier-Shooting gerade weg. Und dann denke ich mir so, ah, will ich den wirklich jetzt als quasi den Ersatz für Fred VanVleet haben, in einer Mannschaft, wo ich sowieso schon eine Menge junger Guards habe, die sich alle beweisen wollen mit ihrem Scoring. Weiß ich nicht, ob ich da unbedingt Simons brauche. Und er ist jetzt auch nicht der überragende Playmaker. Macht 4 Assists im Schnitt.
Warte, ich bastel den Trade gerade mal nach. Jeremy Grant und dann noch Anthony Simons. Wo ist denn der? Ach so, da oben, der verdient 25
Ja, der
Millionen
verdient richtig auch viel Kohle nämlich. Deswegen funktioniert der Trade auch, weil Fred VanVleet verdient halt 42. Das heißt, du musst da richtig Gehälter reinballern. Mhm. Genau, und ich habe dann noch Fred VanVleet, Jabari Smith, Cam Whitmore. Cam Whitmore hat aktuell so gut wie keine Rotationsminuten, hat, glaube ich, auch ein paar Mal gefehlt, verletzt. Jabari Smith, tut mir leid für ihn, aber
fällt
er verdient
mir
nur
gerade nicht so viel, auch in der Saison bisher.
Ja, und genau, ist einfach nicht so auffällig. Und ich dachte mir, Jeremy Grant ist auf jeden Fall ein Upgrade zu ihm auf Power Forward. Und Anthony Simons, dachte ich mir, ist einfach die billigere Version von Fred VanVleet. Aber es ist halt auch spielerisch. Also ich habe schon lieber VanVleet als Anthony Simons, aber Simons passt halt auch viel, viel besser vom Alter her. Ja, du sagst, du magst den Trade gerade mehr als ich, ne? Weil ich habe gerade ein bisschen Probleme mit dem Trade.
Ja, ich überlege gerade. Also generell, Fred VanVleet ist für mich halt auch ab nächstes Jahr Geschichte. So, weil ja. Das klingt jetzt immer total radikal, aber Fred VanVleet passt vom Alter her nicht rein. Der verdient über 40 Millionen. Und genau, wir haben es jetzt zuletzt auch gesehen, Fred VanVleet hat ein Spiel gefehlt und Amen Thompson war in der Starting Five. Und mir hat das richtig, richtig gut gefallen. Und ich glaube, das ist auch irgendwo so ein bisschen den Weg, den man in der Zukunft gehen kann. Du würdest dann Jabari Smith Jr. würdest du quasi dann austauschen mit Jeremy Grant. Dann würde deine Starting Five schon mal ganz anders aussehen. Und dann hättest du von der Bank, hättest du Anthony Simons. Ja, also es macht dich natürlich nicht zum Contender. Das ist natürlich so die Aufgabe, die wir uns ja auch gestellt haben. Es ist immer auch so schwierig. Wie lange hältst du an einem Spieler fest? Wie krass glaubst du an Jabari Smith Jr.? Kann das dein Starting Five Power Forward sein in einem Championship-Team? Kann in Cam Whitmore eine Rotationsrolle spielen in einem Championship-Run?
Und ich sag zu beiden nein.
Deswegen habe ich auch von Anfang an, mein erster Impuls war erstmal so, nein, eher nicht. Jeremy Grant spielt auch keine geile Saison. Jeremy Grant hat aber mit den Denver Nuggets schon mal Competitive Basketball gespielt. Übrigens würde mir immer noch wünschen, dass er damals einfach dort geblieben wäre. Ja. Und hat ein bisschen auf Geld verzichtet. Aber gut, war ja seine Entscheidung. Anthony Simons ist, finde ich, immer noch, also ich finde den Trade nicht so schlecht, aber Contender macht es die Houston Rockets nicht. Ja, würde ich sagen.
Dann habe ich aber noch einen für dich. Der ist nicht von mir, sondern der ist von Bleacher Report. Und ich weiß auch nicht, ob wir über einen Contender reden, aber ich höre oft dieses Pairing, dass man das haben sollte bei den Spurs. Und zwar geht es darum, die Spurs bekommen LaMelo Ball und dafür geben die Hornets ab Keldon Johnson, Malachi Branham, wie viele First-Rounder sind das? Und 3 First-Rounder. 3 First-Rounder, Keldon Johnson, Trey Jones, Malachi Branham für LaMelo Ball. Wenn du die Spurs bist, machst du das und was erhoffst du dir davon?
Also man müsste sich davon erhoffen, dass LaMelo Ball lernt, wie man strukturierten Basketball spielt unter Popovich und an der Seite. Chris Paul war nicht mit dabei, oder?
Nee.
Ja, also ich glaube, wenn jemand LaMelo Ball beibringt, wie man effizienten Basketball spielt, dann sind es wahrscheinlich Chris Paul und Popovich. Contender bist du dadurch natürlich nicht. Ich würde aber behaupten, wenn du die Möglichkeit hättest, LaMelo Ball zu bekommen, dann würde ich es, glaube ich, machen, ehrlich gesagt. Mhm. Weil find erstmal so ein Point Guard, der so ein Scoring mitbringt und auch so ein Playmaking, weil die Spurs müssen in den nächsten Jahren noch viele Fragen beantworten. Ja, du hast Wemby, aber der letzte Spieler, der ausgereicht hat, um ein Team immer dauerhaft über 8 Jahre in die Finals zu führen, das war nur ein einziger und das war LeBron James. Und das muss überhaupt über irgendjemand erstmal nachmachen. Ja. Deswegen, also LaMelo Ball an der Seite von Wemby. Das Einzige, was ich mir vorstelle, Wemby nimmt ja manchmal auch in der Saison 3, wo du dir denkst, Alter, letztens ist Devin Vassell zu ihm auch hingegangen, zumindest wurde es so zitiert, ich weiß nicht, ob es so stimmt, hat zu ihm gesagt, hey, du weißt falsch schon, dass du ein Center bist, gell? Bei Wemby manchmal so, ach so, ja, ich werfe jetzt einfach mal so 11, 12, 13 Dreier und beraubt sich ja dann auch irgendwo seine Stärken, weil natürlich dann LaMelo Ball und Wemby beide an der Dreierlinie rumgammeln, schieben sich den Ball nur hin und her und shooten beide drauf. Ich glaube, dann sagt Popovic, hey, scheiß auf meinen Vertrag, der noch läuft, ich bin hier raus, ich pack das nicht mehr. Aber ich würde, wenn ich LaMelo Ball bekäme, ich glaube, ich würde es machen aus Perspektive der Spurs. Wie hattest du das? Ja,
ich muss sagen, am Anfang war ich ein bisschen low, was den Trade angeht, aber jetzt, wo ich es mir nochmal angeguckt habe, denke ich mir auch, eigentlich vom Playmaking her ist LaMelo halt schon der Traum, den du gerne hättest für Wemby. Dann passt die Timeline natürlich ganz gut. Und habe ich mir überlegt, du kannst ja Castle auf die 2 stellen und dann hast du in Castle halt wirklich einen sehr, sehr guten Backcourt-Verteidiger. Neben einem LaMelo, der dir halt gar keine Defense bringt, der hat theoretisch Defense-Anlagen, aber da müssen wir im Moment echt nicht drüber reden. Sorry, also LaMelo hat nichts mit Defense zu tun, finde ich. Ja. Aber Castle ist halt ein Monster in der Defense und der wird ja auch nur älter und besser, passt auch super in die Timeline. Also ich glaube, mit den dreien, so als deine Cornerstones, stehst du schon mal ganz gut da. Dann behältst du Devin Vassell, zumindest nach diesem Trade, weil du gibst nur Keldon Johnson ab. Das heißt, da hast du noch von der Bank zumindest gutes Scoring. Ja, finde ich eigentlich ganz geil.
Und dann holst du noch irgendwann Lauri Markkanen dazu und dann bist du fertig. Dann hast du deinen.
Ja, das stimmt. Dann geben wir noch Markkanen. Nee, das ist eigentlich ganz cool. Also LaMelo, ja, es ist halt die große Frage mit LaMelo, ob der jemals
gesund bleibt.
Das ist das eine Fragezeichen und das andere Fragezeichen ist die Seriosität in seinem Spiel. Also wird das irgendwann sich wirklich übersetzen lassen auf Winning Basketball oder ist das halt alles so, ey, macht Bock, ist fun anzusehen, aber es ist einfach, ne, es ist halt LaMelo Ball. Es ist irgendwie, es ist auch schwer, finde ich, überhaupt einen Vergleich zu finden zu anderen Spielern irgendwie, weil ich würde sagen, LaMelo ist wirklich der Nummer 1 Spieler, was so einfach Lockerheit angeht und der nimmt die NBA, glaube ich, einfach nicht ernst. Und ich weiß nicht, wie viele Spieler überhaupt so viel Talent haben, dass sie sich das erlauben können, dass sie sagen so, ja, NBA, scheiß drauf. Der zockt das einfach so nebenbei, habe ich das Gefühl. Und es wirkt nicht so, als wäre er locked in für, ich will mein Maximum herausholen oder ich will Championships gewinnen. Für Melo ist, glaube ich, einfach das Wichtigste und das Coolste und der verkörpert das ja auch wie kein anderer, ist einfach der NBA-Lifestyle. Ja. So, der ist ein NBA-Spieler, der ist ein 2-Meter-Point-Guard, der hat den Dreier, der hat den Swag, der hat alles. Der ist einfach Coolness in Person so, zumindest für eine bestimmte Generation. Aber ob der jetzt jemals sich in die Halle stellt und sagt, heute arbeite ich mal richtig an meinem Game und lass mich mal überlegen, wie ich mit Wemby hier zusammen den Erfolg maximieren kann. Ich weiß nicht, ob er dafür jemals der Spieler sein wird.
Das ist die Frage, die man halt beantworten muss, ob er in einem anderen Team, wo er auch merkt, hey, hier könnte vielleicht mehr gehen, ob er dann auch einfach seine Arbeitshaltung und seine Einstellung auf dem Feld ein bisschen ändert. Ja, aber du hast dann immer noch, wie gesagt, dieses große Fragezeichen mit der Verletzungsanfälligkeit, die er ja leider über die letzten 3 Jahre hatte. Der ist genauso wie andere Spieler, einfach aus dem Nichts raus, aber nicht nur so für 2 Spiele, 3 Spiele, sondern der ist dann einfach, bin jetzt einfach mal 6 Wochen und dann nach 6 Wochen schaust du so, was hatte der eigentlich? Keine Ahnung. Eine gebrochene Handgelenk.
Hüfte. Genau, Hüfte. Ja, irgendwas ist immer Wade. Ja. Genau.
Okay. Also es ist schwierig, also einen Contender zu basteln in der heutigen NBA, auch weil andere GMs natürlich auch nicht dumm sind. Und jeder GM hat natürlich auch so sein eigenes Ding, was er halt irgendwie durchdrücken möchte. Ich habe auch irgendwie überlegt, ob man noch was für Lauri Markkanen machen könnte, aber das ist halt irgendwie durch, weil der Vertrag ist halt gigantisch groß. Mhm. Und Lauri Markkanen loszureißen von den Utah Jazz. Dann hast du da Danny Ainge auf der anderen Seite und du hast ja meistens als erweiterter Contender hast du ja jetzt nicht First-Round-Picks rumliegen, wie Sand am Meer. Yeah. Deswegen yeah. bekommst du einen Lauri Markkanen halt auch einfach nicht. Und schon gar nicht, wenn auf der anderen Seite Danny Ainge ist, der zieht dir die Hosen so weit runter, dass du danach yeah. kein Contender bist, sondern du bist danach wahrscheinlich noch schlechter, als du es vorher schon warst. Genau,
wo hättest du ihn denn gerne gehabt? Markkanen, siehst du irgendwo den Markt? Weil ich tue mich immer voll schwer. Ich finde allgemein, es gibt so ein paar, es gibt auch zum Beispiel Kuzma auf der 4. Der mhm. ist auch spannend eigentlich für einige Teams. Aber ich denke mir immer, welches Team braucht eigentlich einen Vierer?
Ja, also wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen Jeremy Grant bei den Houston Rockets und Markkanen, dann würde ich Markkanen nehmen. Also da
okay,
könnte man
fair.
Auch...
Ja, ja, das ist ein guter Pick, okay.
Das würde man vielleicht sogar eventuell hinkriegen. Ich weiß nicht, was die... Ich habe es sogar noch offen. Was haben die Houston Rockets denn so an Picks rum... Oh ja, okay. Also die Houston Rockets haben gar nicht so wenig. Krass. Die Verträge, die hätte man. Die Picks hätte man auch. Die jungen Talente hätte man auch. Okay, hätte man vielleicht was basteln können. Houston Rockets und Lauri Markkanen. Und ich bin halt nach wie vor ein Riesenfan davon. Aber vielleicht habe ich mich da auch einfach so krass reingequatscht, dass ich das einfach nicht mehr vergessen kann. Das ist halt Lauri Markkanen bei den Thunder. Das ist halt immer noch so mein...
Okay. Aber wo? Weil du hast Chet und du hast Isaiah schon.
Einfach als Dreier. Als Dreier,
okay.
Ja, als großer Forward. Stell dir mal vor, was wäre, du spielst mit Markkanen, Chet und Hartenstein. Kriegst keinen einzigen Rebound mehr. Kannst gleich sagen.
Das stimmt.
Ja, aber muss man auch dann wieder sagen, okay, man bricht das System dann natürlich auch ein bisschen auf. Du müsstest wahrscheinlich Lou Dort irgendwie mit abgeben und ist auch immer irgendwo risikobehaftet. Ich glaube, OKC macht gerade eben gar nichts. Dafür läuft das viel zu gut. Du hast ein Team, das noch ein Ceiling hat, was komplett... Wir reden davon, dass OKC wahrscheinlich in die Western Conference Finals oder Finals gehen wird. Hey, Shea hat vielleicht sogar noch ein bisschen Ceiling, bis er in seine Prime kommt. Jalen Williams hat noch ein Ceiling. Chet hat noch ein Ceiling. Wen haben wir noch? Du hast noch Topic von der Bank und keine Ahnung, was Gott, wie viele Spieler, wo du sagst, sie können alle noch einen Schritt nach vorne machen. Cason Wallace. Deswegen, ich glaube, dass OKC gerade jetzt keine Move macht. Und stell dir mal vor, Sam Presti und Danny Ainge am Verhandlungstisch. Bitte, macht einen Film draus.
Das stimmt. Ich überlege die ganze Zeit, der Gedanke geht mir jetzt nicht aus dem Kopf, weil du gesagt hast, wir hätten dann Hartenstein, Chet und Markkanen. Das wäre... Also müsste man echt mal zurückgehen in der Geschichte der NBA. Da kannst du wahrscheinlich zurückgehen bis in die 80er oder so. Wann gab es das letzte Mal einen Contender mit 3/5 weiße Spieler?
Stimmt.
Das gibt's einfach niemals in der NBA. Ja. Das ist echt krass. Da musst du richtig weit zurückgehen. Ja, aber die drei sind alle super legit. Also da kann man gar nichts sagen. Ich freue mich so krass auf bestimmte Teams in den Playoffs, weil sie mich in der Saison einfach nicht so krass interessieren. Also ich gucke OKC nicht viel, weil ich weiß, was die sind. Jetzt vor allem seit Isaiah da ist. Wenn jetzt Chet wiederkommt, dann gucke ich ein paar Mal rein, weil ich da wissen will, wie ist da der Fit genau. Aber jetzt so mit Isaiah gerade, ey, die sind halt einfach so gut. Was soll ich denn da gucken? Mhm. Genauso, was willst du gucken? Ich bin nach wie vor so, dass mich die Mavs echt wenig interessieren, weil ich weiß, wie gut die Mavs sind. Die sind für mich ein gesetzter Contender. Ich muss die nicht die ganze Season über gucken. Klar gibt's da manchmal spannende Entwicklungen dann und dann verpasst man vielleicht auch was, aber das kann ich mir auch alles in den Playoffs dann angucken von denen. Jetzt gerade sind viel spannender so Teams wie Houston zum Beispiel, wo du gar nicht weißt, ey, ist das haltbar? Wie machen die das jetzt? Die Magic sind mega spannend jetzt, weil du denkst bei den Magic, okay, woher kommt denn jetzt euer Scoring, wenn eure beiden Franchise-Player raus sind? Das sind viele Teams, die ich gerade gerne gucke. Aber so die Top-Contender, ich gucke auch die Celtics immer mal wieder zwar, aber auch, weil die oft irgendwie das Sonntagabendspiel haben, wo man mal reingucken kann oder so. Aber an sich, ey, was willst du denn die Celtics gucken? Die sind das beste Team der Liga, fertig.
Ja, ich bin auch so, dieses Jahr bin ich so ein Zuschauer von Teams, wo Fragezeichen da sind. Genauso wie du. Also ich schaue wirklich gerade eben so Teams gerne wie die Atlanta Hawks zum Beispiel, weil die jetzt in letzter Zeit gut drauf waren. Ich dachte mir, wie kann das sein? Ich glaube, ich habe selten so viele Hawks-Spiele gesehen. Guck mir die Nets gerne an, weil ich finde irgendwie, das ist so überraschend, wie competitive die doch auch sind. wie Björn gesagt hatte, du weißt ja, was du von den Celtics, ich habe am Anfang die Cavs viel geschaut, weil ich mir dachte, was geht da ab?
Aber wie da war, geht das?
Genau, da war am Anfang eben auch das Fragezeichen, hey, was hat sich geändert? Was hat der Coach geändert? Und jetzt mittlerweile wissen wir das, die Frage ist beantwortet, nicht mehr so interessant und spannend. Und deswegen auch, wie Björn gesagt hat, wenn dein Chat wieder zurück ist, dann ist wieder spannend, wie läuft's von der Rotation her? Wie wird der Ball bewegt? Dann hast du da wieder ein Fragezeichen. Also ein Team, was ich mir jetzt in nächster Zeit echt mal anschauen möchte, weil auch da habe ich ein Fragezeichen. Wie machen die Memphis Grizzlies das? Die stehen bei 17-8, in den letzten 10 Spielen 9 gewonnen. Und das ist zum Beispiel eine Frage, wo ich mir gerade denke, das muss ich mir jetzt mal angucken. Was machen denn die so gut? Ist es der Spielplan? Sind die diszipliniert? Ist es die Rotation? Ich weiß, dass Triple J eine super starke Saison spielt, dass sie unglaublich diszipliniert sind in der Defense. Aber genauso gucke ich halt eben auch eher Teams, wo zum Beispiel Knicks habe ich in der Saison. Ich habe mir nie Sorgen gemacht um die Knicks. War mir egal. Ja. Habe am Anfang vielleicht ein, zwei Mal reingeschaut. Jetzt sehe ich irgendwie jede Nacht nur, ja, Starting Five, 30 Punkte von Towns, 30 Punkte von Jalen Brunson, Mikal 20, OG Anunoby 20, passt. Nächster Win eingefahren.
Ja, das Einzige, wo du immer gucken musst, sind die Minuten. Und du musst echt fragen, ob Thibodeau den Schuss nicht gehört hat.
Das ist so
also
krass.
Was ist mit dem? Warum macht der das? Das muss der doch auch verstehen, dass kein anderes Team so seine Spieler scheucht. Das macht einfach keinen Sinn. Warum? Der hat neulich in einem, das hat mich so aufgeregt, das war fast mein nervigster Moment. Ich glaube, das war in der letzten Woche irgendwann. Da hat der in einem 20, 25 Punkte Blowout von den Knicks, hat der Mikal über 40 Minuten spielen lassen. Das ist so gestört. Der hat den kaum runtergenommen. Warum denn? So, Mikal Bridges, lass den doch ein bisschen weniger spielen.
Da wird halt noch nach Gehalt Thibodeau gespielt. Der sagt, du verdienst so viel Kohle, dann beweg dich mal, mein Freund.
Wahrscheinlich. Wer auch ein guter Kandidat ist übrigens, um zu gucken, wo es aber halt nicht so gut läuft und sich zu fragen, woran liegt es die ganze Zeit, sind die Suns. Die Suns sind spannend, die stehen nämlich nur an der 10. Die sacken übertrieben, sobald Kevin Durant raus ist. Also sobald KD weg ist, verlieren die nur. Und das darf eigentlich nicht sein, weil dafür sind sie immer noch zu gut, haben immer noch Booker, haben immer noch Beal, haben eine gute Defense eigentlich. Ja, haben eine Menge gute Defender eigentlich im Team. Zumindest eine Menge guter Wing-Defender. Haben zumindest ein paar Leute von der Bank. Also da denke ich mir auch, warum sind die Suns eigentlich an der 10? Aber die verlieren ohne Ende. Die verlieren ständig.
Die sind brutal abhängig von KD. Und nicht nur offensiv, sondern mittlerweile, muss man sagen, ist Kevin Durant auch mit der beste Verteidiger bei den Suns. Mhm. Die Spiele, die ich gesehen habe, ist Kevin Durant wirklich. Also wenn KD immer da wäre, was er leider nicht ist, deswegen kann man ihn eigentlich aus der MVP-Konversation auch schon direkt rausnehmen, könntest du wirklich einen Case machen für Kevin Durant als MVP. Aber so wie die Suns gerade eben spielen, wird das auf jeden Fall 12-11. Nee, wirst gegen die anderen nicht ankommen, gegen Shay und gegen Luka und Jokic.
Ich habe noch eine letzte Frage an dich und dann müssen wir echt hier raus, weil das ist schon wieder mega langer Pott. Aber was machen wir eigentlich mit den Kings? Weil ich habe die Kings in manchen Trade-Szenarien gesehen und dachte mir dann immer wieder, ja, aber sag mal, warum sollten die Kings das machen? Die Leute tun so, als wären die Kings ein Rebuilding-Team. Die sind aber an der 12 im Westen und der Westen ist halt einfach bockstark. Aber ich gebe doch jetzt im Moment nicht De'Aaron Fox her in dem Trade. Also das hat mich voll gewundert, dass die Leute...
Fox habe ich auch oft gesehen, ja.
Ja, dass die Leute sagen, ja, Fox nach Miami ist der beste Trade, wo ich mir dachte, ja, sag mal, warum sollten die Kings das machen? Der ist der Franchise-Player der Kings mit Sabonis, warum sollten die das machen?
Ja, das ist tatsächlich ein riesengroßes Fragezeichen, ja. Muss ich mir erstmal anschauen.
Können wir auch auf nächste Woche schieben, ist kein Thema. Ich dachte mir, ich spreche es nur mal kurz an, weil mich das echt überrascht hat, wie oft ich die in Trades gesehen habe. Und die sind für mich kein Trade-Team.
Ja, ich sehe bloß, dass die Kings... Ja, das sind alles durchschnittliche Werte. Die haben die durchschnittliche Defense. Die haben eine Top-6-Offense. Die Stats sehen auch... Okay, vielleicht sind die so ein Team, was einfach in den Closing-Minuten immer komplett abkackt. Dass die einfach diese Spiele dann am Ende verlieren, diese knappen Dinge... Aber ja, ich würde aus Perspektive der Kings jetzt, also auf gar keinen Fall trade ich irgendwie Fox oder Sabonis, da bin ich auch bei dir. Ja.
Ich gucke gerade, ob die krass viele harte Gegner hatten, also die haben gegen Minnesota und die Lakers verloren, gegen Toronto, gegen die Clippers, die Spurs, Minnesota, Atlanta, Clippers, Brooklyn, OKC, Portland, San Antonio, nee, die haben nicht mal so harte Teams gespielt. Ja, aber das wäre mal ein guter Deep Dive vielleicht für nächste Woche. Riesenteaser, ey, wir reden über die Kings, alle schalten rein. Nee, aber das interessiert mich schon. Das können wir mal am Ende vom nächsten Pod irgendwie besprechen, was eigentlich bei den Kings abgeht.
Genau, ich möchte da übrigens ein großes Fragezeichen dahinter machen, ob wir das tun, weil ich am Freitag nach Las Vegas fliege.
Und ach
ich
ja, stimmt.
Und ich bestimmt nicht, am Sonntag. Ja, Sonntag
du hast doch die Flugzeit. Dann setzt du dich erstmal hin, machst schön deep Research.
Genau, downloaden wir die Clips runter und die Spiele.
Vielleicht sitzt Shaq neben dir, der macht dann auch gerade Research für die Kings. Der muss sich auch vorbereiten.
Ich hoffe, dass Shaq 2 Sitze gebucht hat, weil ansonsten habe ich nämlich keinen Sitz mehr.
Shaq hat 2 Flugzeuge gebucht, wenn er will.
Ja, genau.
Der guckt auf deinen Sitz und sagt, ja, stell dir mal vor, Shaq in der normalen Flugzeugreihe.
Das geht nicht. Nee, das
geht nicht, ne? Ab welchem Level eigentlich? Ab wann sagt die Fluglinie nee? Weil es gibt wirklich Leute, jetzt sagen wir einfach sehr große Leute, ey, die willst du nicht neben dir sitzen haben. Das geht irgendwann de facto nicht mehr.
Ja, also ich behaupte, wenn Shaq in der Business Class mitfliegt und sitzt ganz vorne, dann neigt sich einfach der Flieger automatisch nach vorne.
Der Pilot muss dauernd gegensteuern. Genau, sag, was richtig. Ist hier los?
Muss immer hochziehen. Oh Gott. Ja. Oh Mann. Gut. War wieder ein kurzer Pott heute. Eine Stunde.
Ja. Cool, das war's. Eine Stunde 10 hattest du in den Chat geschrieben. Das hat's super gebracht, ja.
Ja, genau, richtig.
Haben wir gut durchgezogen.
Wir müssen auch sagen, dass wir gerade eben echt Glück hatten, weil nebenan bei mir in der Wohnung, die Wohnung wird ja renoviert und die Handwerker sind da manchmal sehr, sehr laut. Und jetzt war es gerade eben super entspannt, keine Geräusche. Deswegen bin ich gerade super happy, dass wir diesen Pott so souverän durchziehen konnten. Genau, also wir hatten heute super viele Themen mit dabei. Ich glaube, es war alles von einer bunten Starting Five über eine coole Community-Frage und am Ende unsere Trade-Pakete, wo der ein oder andere, glaube ich, da sitzen wird im Bus oder in der Bahn und sich denkt, Alter Jungs, was ist das für ein Paket? Ja. Aber wir haben es zumindest mal versucht und probiert es mal selber aus, bevor ihr über uns urteilt. Geht mal auf eine Trade-Machine und bastelt mal rum. Dann seht ihr nämlich, wie schwierig das teilweise ist, wirklich für die sowieso schon guten Teams überhaupt noch Moves zu machen, ja. Wenn du jetzt irgendwie ein Tanking-Team bist, dann ist es wesentlich leichter. Gut. Freunde, das war's. Wir hören uns wieder am Wochenende, liebe Patronen. Wie gesagt, denkt an das Gewinnspiel. Läuft bis zum 24. Dezember, bis zu Weihnachten. Wer Lust hat, einfach gerne anmelden. Ihr seid automatisch mit dabei. Egal ab welcher Stufe. Und ansonsten melde ich mich dann nächste Woche irgendwie aus. Ja, wobei ich weiß gar nicht, ob wir dann so krass großartig über Las Vegas reden, sondern wir reden einfach ganz normal
doch.
Über die NBA.
Also ich will schon wissen, wie es dann in Vegas ist. Du bist der Erste von uns, der da hinkommt.
Stimmt, ja.
Wir müssen also, wenn ich schon ein bisschen am Anfang erzählen, wie Vegas ist.
Genau. Also wenn ich dann reinkomme in den Pott und sage, ey, habe ich nicht mehr nötig, Freunde, dann bin ich mit 50.000 rein ins Casino und hab auf jeden Fall fett abge... Nein, Spaß. Ich werde da nicht zum... Das Einzige, was ich mir vorgenommen habe, dass ich mal irgendwie so... $20 oder $50 am einarmigen Banditen, dass ich das mal einmal mitgenommen habe, dass man da so ein bisschen, aber schon da habe ich Angst, weil du spielst dann vielleicht und gewinnst dann einmal und dann plötzlich denkst du dir, oh geil, ich habe einmal gewonnen und dann haust du nochmal Kohle rein, also mal gucken.
Ja, und erzähl auch gerne mal, wie das ist, weil ich glaube, so ein einarmiger Bandit, da gibt's ja dann in dem Automat selber noch lauter Unterspiele und so. Ich glaube nicht, dass das so dieses Typische ist, du ziehst und dann kommen die 3 Nummern und du hast gewonnen oder verloren. Dann gibt's da noch extra Bonus und dies und das. Ja, ich bin voll gespannt. Also wir nehmen ja Dienstagmorgen auf bei mir, da bist du schon ein paar Tage dort, ne? Weil du fliegst ja am Freitag.
Genau, am Samstag ist ja schon das Erste, also dann bin ich schon... Da fliege ich eigentlich schon fast wieder zurück. Also genau.
Ja, okay, nee, geil. Dann, ich bringe auf jeden Fall eine Starting Five mit, die sehr Vegas-lastig sein wird.
Ja, gut. Ich bin auch gespannt. Lass mich mal ich freue mich auf jeden Fall auf etwas schöneres Wetter als hier in Deutschland. Mal dieses Graue hinter sich zu lassen. Wird auf jeden Fall nochmal nice für ein paar Tage. So, jetzt sind wir aber echt raus für heute. Freunde, wir danken euch für den Support. War eine sehr, sehr schöne Folge. Patrone, wir hören uns am Wochenende und ansonsten wieder ganz normal nächste Woche zum Main-Podcast. Das war's von uns. Bis dahin. Ciao, Leute.
Ciao.